Darüber wird noch zu reden sein.
Aber hallo.
Verdammte Schweinerei.
Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu Deutschlands ältestem Laber-Podcast mit Wein und Christoph Raffelt. Wie sind die Flaschen?
Und Holger Klein.
Die Flaschen sind auch da.
Ja, ich habe nicht alle. Zumindest manche.
Ja, genau. Ich habe nämlich nicht alle Flaschen im Schrank.
Einige.
Ich habe nicht mehr alle Flaschen im Haus. Ja. Und zwar ist, das muss man sich mal vorstellen, das Paket, also du veranlasst ja immer, dass diese Pakete verschickt werden. Das ja. ist, ich weiß es gar nicht, wann das eigentlich, ich könnte jetzt mal in der DHL-App
vorletzte
gucken.
Woche eigentlich, ne?
Vorletzte Woche, genau, Ende vorletzter Woche ist es in die Packstation gefallen. Dann war ich nicht da, dazu ist die Packstation ja da, dass man mal irgendwie ein paar Tage nicht da sein kann und trotzdem Post ankommt.
Ja.
Dachte ich so, fährst du mal zur Packstation, Packstation kaputt. Ja, passiert, also ist manchmal ist die Packstation halt kaputt. Fahr zwei Tage später wieder in Packstation, immer noch kaputt. Am vorletzten Tag der Haltefrist des Paketes in der Packstation immer noch kaputt, habe ich DHL eine Nachricht geschrieben. Ich so, hier, was soll ich denn machen? Sagen, ja, rufen Sie mal da an, lassen Sie die Haltefrist verlängern. Ich so, angerufen, Haltefrist verlängert gekriegt. Oder Lagerfrist oder wie es heißt. Ich dachte dann, heute, also das war letzte Woche Donnerstag, ja, dachte ja. dann heute, nee, gestern bin ich nochmal hingefahren. Dann fährst du nochmal hin,
gestern,
guckst,
ja.
genau, genau. Guckst du nochmal, bin hingefahren, hab gedacht, scheiße, Packstation immer noch kaputt, was machst du denn jetzt? Naja, vielleicht hast du ja Glück und die ist morgen wieder heil. Bin heute nochmal hingefahren, Packstation immer noch kaputt. Das heißt, DHL, und das finde ich ein starkes Stück, ist ja. nicht in der Lage, diese Packstation innerhalb von 2-3 Tagen zu reparieren. Und kümmern sich aber auch ansonsten nicht darum. Ich habe dann gefragt, so, was könnt ihr für mich tun? Also da sind Sachen drin, die ich heute für meine Arbeit brauche. Ja, ja. Nee, können wir nichts machen. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Also
dann ich, Christoph.
Der einzige Hochdruck war genau. in der in diesen Flaschen.
Genau, da ist Hochdruck drin. Vielleicht explodiert's ja. Dann haben sie, nee, dann haben die dann nicht dafür.
Vielleicht ist es ja explodiert.
Naja, jedenfalls, ich dann Christoph angerufen. Das richtet sich jetzt ins Publikum, wie du merkst. Ich dann Christoph nicht angerufen, Nachricht geschrieben und gesagt, das ist ja alles ganz schlimm hier, Flaschen, was mache ich jetzt? Christoph bei irgendwo angerufen, gesagt, ja, in dem
naja,
und dem
bei Mikko Brandner, dem Weinmacher von Giesel.
Angerufen, in dem und dem Laden, da gibt's das aber nicht alle Flaschen. Ich so, ja, okay, in dem Laden angerufen, gefragt, sind die da? So, ja, mal da, ich leg zurück. Und dann musste ich quer durch die Stadt, also ich wohne ja am einen Ende vom S-Bahn-Ring und ich musste fast zum anderen Ende vom S-Bahn-Ring.
Das ist kein Spaß.
Das ist überhaupt kein Spaß und ich bin froh, dass ich meinen Kraftroller hatte, weil damit kommst du wenigstens noch ein bisschen besser durch. Aber wenn
Kraftroller? Du meinst so ein E-Dingbum?
Nee, meine Vespa. Das,
ach, deine Vespa.
Man nennt das Kraftroller.
Kraftrad. Kraftrad als Kraftroller.
Es steht in den Papieren, Kraftroller.
Ja, süß.
Sehr schönes Wort. Und damit kann sich dann wenigstens noch so ein bisschen durchmogeln und sowas. Aber ich sag mal, seid ihr alle bescheuert? Warum fahrt ihr mit euren Autos quer durch die Stadt? Die hatten auch alle Berliner Kennzeichen.
Ja, aber das machen die doch schon seit Jahrzehnten.
Ja, aber doch nicht so viele.
Es werden immer mehr, hier in Hamburg auch.
Und die hatten alle Berliner Kennzeichen und in jedem Auto saß nur eine Pappnase drin. Ich hab mir gedacht, ist das, was ihr für Freiheit haltet? Ihr, also völlig bekloppt, wirklich. Naja.
Ja, ja, jedenfalls. Klar. Also ich meine, das war ja schon, also jetzt kommt ja die SUV-Debatte, aber es war ja schon in den 80er Jahren so, dass der Ort mit den prozentual meisten Anmeldungen von Geländewagen Berlin war und da war die Mauer noch nicht gefallen. Ja, ja.
Auch nicht schlecht.
Das ist die Sehnsucht nach Freiheit anscheinend.
Ja, und wenn man mal fliehen muss, ne, so Prepper, das sind alles Prepper. SUV-Fahrer sind alles Prepper.
Ja, genau, mit großen Range Rover. Die wissen es nur noch nicht.
Fluchtrucksäcken im Kofferraum und sowas
alles. Oh Mann, ey.
Jedenfalls habe ich jetzt nur 2 Flaschen bekommen, weil den anderen, den Chardonnay hat er nicht da gehabt.
Nee, der war überall ausverkauft.
Darum frage ich jetzt mal.
Ist erst wieder neu degorgiert worden.
Womit fangen wir denn an?
Wir fangen an mit Rosé.
Rosé, dann mache ich den mal langsam auf.
Was einfach zu erkennen ist, weil der ist Rosé.
Auch außen, was ja wirklich.
Ich krieg auch die außen. Hier auf. Ja.
Ich krieg die Kapsel nicht ab. Ich krieg den. Das ist ja schrecklich.
Ach, ja.
Können die nicht schraubfest?
Ich habe mir heute mal den Luxus erlaubt, diesen Rosé in 3 verschiedene Schaumweingläser zu gießen.
Aha.
Und tatsächlich riechen die ja völlig unterschiedlich in den Gläsern.
Ach,
das ist schon krass. Ja.
Ich habe auch hier meine Arbeitsecke im Wohnzimmer von der einen Ecke des Raumes in die andere gemacht. Das heißt,
die Ecke riecht auch anders, ne?
Die riecht auch anders. Vor allen Dingen ist die noch nicht mit Champagner besudelt, wie die andere Ecke, wo mir ja neulich, also vor Jahren mal eine Flasche
um
die Ohren geflogen ist.
Cremant war das.
Cremant. Oh, der hat Druck. Schwein gehabt.
Sehr gut.
So. Ja, naja, jetzt jedenfalls Rosé, okay.
Ja. Genau, Rosé. Und zwar 2,16er Rosé, ne? 2,16er Rosé steht hinten drauf, Rosé Brütz. 12,5 Volumenprozent. Und zwar gemacht aus 85% Pinot Noir und 15% Pinot Meunier.
Meunier. Wie schreibt man das eigentlich? Ich weiß immer gar nicht, wie man das schreibt. Ihr sagt das immer alle, ihr Wein-Nerds. Pinot Meunier.
Ja, Meunier. M-E-U-N-I-E-R.
Ach, Meunier.
Meunier heißt ja, das heißt einfach Müller. Also wie der das Mehl malt, ne?
Meuniereisen.
Genau, und auf Deutsch heißt diese Rebsorte ja auch Müllerrebe oder Schwarzriesling.
Ah, okay.
Ja, und das, was daran liegt, dass die, also die gehört ja zur Pinot-Familie, aber ist halt eine
Klassiker.
Ja, ne? Variante, genau. Zu tief ins Glas geworfen, ja.
Genau.
Ja, und die hat halt die eigene Art, dass die Blätter irgendwann so von unten so ein bisschen aussehen wie mit Mehl bestäubt. Die werden so weiß.
Mhm.
Und deswegen hat die irgendwann sozusagen den Namen Müllerrebe oder Pinot Meunier bekommen. Und die hat ja in Deutschland keinen besonders guten Ruf, weil sie halt im Wesentlichen auch für einfachste Cuvées, also Stillwein oder Schaumwein verwendet wird.
Rebenschoppen.
Ja, selten reinsortig. Und in der Champagne hatte sie auch keinen so guten Ruf. Da ist sie einfach mitverwendet worden in den Cuvées immer, also als drittwichtigste Rebsorte, neben Pinot Noir und Chardonnay. Aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen verändert, weil es eben eine Reihe von Winzern gibt, die daraus eben sehr gute Weine machen. Und das hat lange Zeit niemand gemacht, bis auf einen Winzer schon in den 50er, 60er, 70er Jahren, nee, 60er, 70er Jahre, bis Anfang der 80er, René Coyard, der hat schon immer Pinot Meunier reinsortig also versektet sozusagen, also ein Champagner aus Pinot Meunier gemacht. Das wusste nur eigentlich niemand, weil das so ein komischer Kauz war. Der hat seine Flaschen eigentlich praktisch gar nicht verkauft, sondern die hat er einfach bei sich selber in den Keller gelegt. Ne? Und irgendwann kam dann so der eine oder andere darauf, dass da irgendwie echte Schätze liegen. Und genau, unter anderem eben auch Jérôme Prévost, ein Winzer in der Champagne, der eben sozusagen von seiner Großmutter so einen kleinen Weinberg Pinot Meunier geerbt hatte. Und der hat dann seine Weine, die von Kroyama getrunken, und ging ihm dann Licht auf und dachte dann, sowas möchte ich auch gerne machen. Und dann hat so dieses Pinot Meunier-Wunder so ein bisschen begonnen.
Was heißt, ging ihm ein Licht auf? Also heißt das, das ist eine Traube, die besonders gut geeignet ist, um Schaumweine zu machen, und keiner hat es vorher gemerkt?
Doch, die haben das ja, die haben die immer benutzt, aber die haben die nie reinsortig benutzt, weil sozusagen die Klassiker waren immer Chardonnay und Pinot Noir.
Aha.
Also man muss noch dazu sagen, dass in der Champagne heutzutage eben ja zu 97% diese drei Rebsorten angebaut werden und zu dem restlichen Teil vier andere Rebsorten, also Weißburgunder, Grauburgunder, Petit Avin und Aban. Und früher war das aber anders. Also es hat zum Beispiel bis in die 50er Jahre hinein Gamay gegeben als Rebsorte, ganz viel. Und diverse andere Rebsorten, die sind dann aber irgendwann aus den Weingärten verbannt worden, auch per Gesetz, weil sie eben als weniger gut einfach, als weniger edel galten. Und dem Pinot Meunier hat man das auch immer so ein bisschen nachgesagt, dass der zwar für eine Cuvée ganz gut ist, weil er halt eine bestimmte Frucht reinbringt, einen bestimmten Körper auch reinbringt, aber eben als reinsortiger Wein eben nichts taugt eigentlich. Aber das stimmt eben nicht. Es ist das hat sich so jetzt in den letzten 15 Jahren geändert, die Sicht darauf, weil es halt doch recht viele gibt, einige gibt, die das machen.
Mhm.
Man muss sich ja immer vor Augen halten, dass letztlich die Champagne immer noch bestimmt wird von einigen großen Konzernen eigentlich, ne? Von einigen großen Marken, die irgendwie 90% des Gesamten abdecken, und dann bleiben noch 10% dieser frei arbeitenden, unabhängigen Winzer, und von denen machen dann irgendwie 10 oder 12 einen reinsortigen Meunier. Also ist im Prinzip ist das ein Fliegenschiss. Fliegenschiss, wenn man so will, in der Gesamtchampagne, aber die Aufmerksamkeit ist halt. Ja, genau. Die Aufmerksamkeit ist halt sehr hoch geworden. Also viel höher sozusagen. Als noch vor wenigen Jahren. Ja, und Pinot Meunier steht ja auch in Deutschland eben in diversen Weinbergen und wird eben dann auch für Schaumwein genutzt, und in diesem Fall halt mit 15%. Und Dosiert ist der mit 5 Gramm, der 216er. Das heißt, da steht zwar Brüt drauf. Brüt heißt ja eigentlich so zwischen 6 und 12. Aber in diesem Jahr hat er eben nur 5 Gramm. Mhm. Ist immer bei Griesel sehr niedrig dosiert. Aber er lässt sich halt offen. Er will ja nicht jedes Jahr neu draufschreiben, sozusagen, dass es jetzt Brüt oder Brüt Natur ist, sondern sozusagen für die Einstiegsqualitäten. Und wir sind jetzt hier bei der Einstiegsqualität. Ist es halt ein Brüt, ne?
Einstiegsqualität, ja, heißt in Zahlen?
Was das kostet?
Ja.
Das kostet jetzt, glaube ich, so 13,90 oder okay, so. Ich guck mal gerade nach. Also die Linie heißt Griesel Tradition, das ist 14,50.
Ah ja. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja auch mal auf der Quittung gucken, weil nach langer Zeit habe ich mal wieder Geld für die Weine bezahlt, die ich hier trinke. Ja. Weil normalerweise schaffst du es ja immer, den Herstellern irgendwie aus dem Kreuz zu leiern für uns beide.
Naja, die Hersteller, die verkaufen ja auch eine ganze Reihe an Kartons.
Ja, ich mach dir keinen Vorwurf, du.
Ja, und insofern ist es schon... Das ist schon okay.
Ja, ich 38 Euro habe ich bezahlt für 2 Flaschen.
Ja, okay.
Und die müssen schnell getrunken werden, weil da ist ja, das wird ja Schal, ne?
Nö.
Nö?
Wie ist also, das eigentlich? Ist jetzt so, wo fangen wir an? Also ich hatte ja in der letzten Sendung schon ein bisschen was erzählt, aber hört ja jetzt nicht jede Sendung zu. Das heißt, ich fange mal an, worüber sprechen wir überhaupt hier?
Okay.
Wir sprechen über einen deutschen Sekt. Das ist schon mal besonders. Hatten wir bisher in der Sendung noch wenig.
Und deutscher Sekt hatten wir immer so Cremants und so, ne?
Ja, genau. Cremant hatten wir und sonst eben andere Schaumweine aus anderen Ecken. Aber deutscher Sekt ist ja auch ein schwieriges Thema, weil deutscher Sekt kann ja alles sein. Es kann halt auch Rotkäppchen sein, ne? Oder Geldermann oder wie sie alle heißen. Also die ganzen Sekte, die man eben neben den billigen Kavas in den Supermärkten findet, für teilweise... keine Ahnung, 6 Flaschen für 8 Euro oder so in etwa, ne? Und das, obwohl ja auf jeder Flasche dann auch noch eine Sektsteuer drauf ist. Also im Prinzip wird das Zeug im Supermarkt eben komplett verscherbelt und das ist auch deutscher Sekt, obwohl die Trauben dann aus der La Mancha in Spanien kommen oder aus dem Apulien oder so, ja.
Aha.
Der wird halt in Deutschland versektet, deswegen darf er dann deutscher Sekt heißen.
Hm. So. Ist das okay?
Ja, das ist gesetzlich okay. Das ist die Schaumweine haben immer schon andere Gesetze gehabt als andere Weine. Ja, und beim deutschen Sekt ist es halt so, dass es also sehr einfache Regeln gibt. Man muss jetzt auch nicht eine Flaschenvergärung machen, wie das hier der Fall ist, oder in der Champagne zwingend vorgeschrieben ist, auch beim Cremant zwingend vorgeschrieben, aber beim deutschen Sekt nicht. Das geht auch mit dem Tankgärverfahren, wo man dann eben sozusagen die Kohlensäure im Tank entwickelt und nicht in der Flasche. Gleiches Verfahren, aber eben deutlich grober, ne? Also die Perlage wird halt deutlich grober. Das geht alles und deswegen haben es natürlich die Sektmacher in Deutschland deutlich schwerer, die jetzt ein Qualitätsprodukt auf den Markt bringen wollen, weil sozusagen deutscher Sekt ist es halt alles. Ja, hier steht einfach deutscher Sekt drauf mit einer Losnummer und das war's. Und das steht halt auf dem Brotkäppchen auch drauf.
Ah.
Deswegen versuchen halt diese Häuser oder Winzer, die solche Sekte herstellen, irgendwie ein neues Label zu bekommen, nämlich zumindest Flaschenvergärung als Zusatz drauf zu bekommen, damit man da schon mal so ein gewisses Qualitätssiegel hat. Also Flaschenvergärung ist im Prinzip Méthode Champenoise, oder hieß es früher, heutzutage heißt es Méthode Traditionnelle.
Was heißt, die bemühen sich darum? Können die das nicht einfach draufschreiben?
Nee, ich glaube, sie können es nicht einfach draufschreiben. Das ist, glaube ich, wiederum auch gesetzlich geregelt. Müsste ich mal nachfragen, aber ich glaube, sie können es nicht einfach draufschreiben, zumindest nicht hinten drauf auf die. Doch steht sogar traditionelle Flaschen.
Ah, okay.
Steht drauf. Dann. Stimmt. Doch steht drauf. Aber sie wollen, glaube ich, irgendwie sowas wie ein eigenes Qualitätssiegel erreichen auf Dauer.
Weil Flaschengärung kann nur jeder draufschreiben, dem der Apfelsaft vergammelt ist, ne?
So. Ja, wenn es dann gärt in der Flasche, ja. Ja, genau. Und so, das ist sozusagen so ein bisschen die Basis und dann haben sich im Laufe der Zeit ein paar wenige deutsche Weinmacher sozusagen darauf spezialisiert, Sekt herzustellen. Der bekannteste ist Volker Raumland, der das schon so seit den 80er Jahren macht. Ja. Und dann gab es aber nicht viel mehr, also so eine Handvoll Weingüter, die nur versekten. Und dann eben welche, die halb-halb machen, Stillweine und Sekte und so weiter. Und dann begab es sich, dass in Bensheim an der Hessischen Bergstraße das ehemalige Staatsweingut zum Verkauf anstand. Mhm. Also es gab, man kennt ja Kloster Eberbach, ne?
Ja.
Im Rheingau, und die hatten halt einen Ableger in Bensheim. Und das wollten die aber eben nicht mehr haben. Also diese staatliche Weinbaudomäne dort, diesen Ableger, wollten sich auf Eberbach konzentrieren, und deswegen haben die zugemacht. Die standen also zum Verkauf sozusagen mit allem, was dazugehörte. Und dann gab es verschiedene Interessenten. Und es gab aber nur einen einzigen, der daraus wieder ein Weingut machen wollte. Oder ein einziges Ehepaar, die Familie oder das Ehepaar Streit. Das sind Unternehmer in Bensheim, die haben sich so auf Arbeitsmedizin spezialisiert. Und die hatten halt sozusagen die finanziellen Ressourcen, um das Ding zu übernehmen. Und die hatten halt ein Konzept. Die wollten aus dieser staatlichen Weinbaudomäne ein Sektweingut machen.
Aha.
Ja, und jetzt kommt eigentlich der spannende Teil der Geschichte, den ich letztes Mal schon mal angerissen habe und den die den Podcast kennen, den ich mit dem Nico Brandner gemacht habe, dann auch schon kennen. Der Nico Brandner war zu dieser Zeit noch im dualen Studium und war im Prinzip dabei, seine Bachelorarbeit zu schreiben.
Mhm.
Das war 2013. Der Nico kommt aus Unterfranken in der Nähe von Bürgstadt und hat dort eine Bank Kaufmannslehre gemacht, 2009 angefangen.
Ach, wie traurig.
Und, ja, genau, hat er auch gedacht. Und hatte sich aber eigentlich schon sehr lange mit Wein beschäftigt, privat. Und der wurde sozusagen in der Bank immer trauriger und hatte aber ja sozusagen das Weingut Paul Fürst im Blick in Bürgstadt, was nun einen sehr guten Namen hat und eben eines der führenden Weingüter da ist in Kurfranken. Und er hat irgendwann, ist er in der Mittagspause aus seiner Bank mit seinen Bankklamotten rübergegangen, hat da geklingelt und hat gefragt, ob er bei ihnen eine Lehre machen könnte.
Geil.
Ja. Und dann hat er eben mit den Fürsten gesprochen und die haben dann gesagt, ja, dann mach doch nicht eine Lehre einfach nur und geh auch nicht jetzt einfach studieren, sondern mach das zusammen. Es gibt halt die Möglichkeit, so ein duales Studium zu machen. Dann lernst du an der Schule was und den Rest lernst du bei uns im sozusagen praktisch. Da er selber auch überhaupt nicht aus einer Weinbaufamilie kommt, hat er eben diesen dualen Studiengang gemacht.
Wo macht man diesen dualen Studiengang?
Mittlerweile geht das auch in Geisenheim, okay. Aber er hat es, glaube ich, in Heilbronn gemacht. Ja. Und ja, dann saß der also da in Heilbronn irgendwie und hat an seiner Bachelorarbeit geschrieben, und irgendwann kamen die Streits um die Ecke, und das ist wirklich cool. Ich meine, die haben einen für echt viel Geld eben diese staatliche Weinbaudomäne übernommen, und die sind jetzt nicht irgendwo hingegangen und haben geguckt, wo gibt's irgendwie erfahrene Sektmacher, die werben wir jetzt ab, ja, mhm. Sondern die sind an die Hochschulen gegangen und haben sich dort jemanden gesucht, den sie sympathisch fanden und fähig fanden, als fähig erachteten, so einen Laden von Grund auf neu aufzubauen.
Da gehört aber auch schon einiges an Mut oder Gottvertrauen, genau, dazu, ne?
Ja. Und zwar auf beiden Seiten. Und der Nico Brandner war derjenige, den die sich ausgesucht haben. Und der Nico hatte auch am Anfang, also der hat sich auch sehr, sehr gut überlegt, ob er das Wagnis wirklich eingehen kann. Denn das kann man ja auch ganz schnell vor die Wand fahren. Zumal Schaumwein machen ja nochmal ein anderer Schnack ist, als Stillweine zu
Stimmt.
machen. Denn als der dann 2013 angefangen hat, hat er Schaumweine gemacht, und die waren dann ja erst nach 2-3 Jahren fertig. Ja,
also das heißt, du investierst auch erstmal 3 Jahre lang, bevor du siehst, ob es was geworden ist oder nicht.
Genau,
ja.
Genau. Also du investierst, du hast erstmal totes Kapital die ersten 2 bis 3 Jahre. Ich glaube, die ersten kamen nach 2 Jahren raus. Also die einfacheren Qualitäten, die sind ja so nach 2 Jahren, und die anderen dauern dann teilweise etwas länger. Und aber du merkst halt bei dem Schaumwein auch nicht unbedingt schon nachdem der Grundwein fertig ist, wie gut die Qualität des Sektes wird, sondern eigentlich wirklich erst, wenn du den degorgiert hast, ja, weil viele Sachen, zum Beispiel Phenole, also Gerbstoffe, Phenole, die im Zweifelsfall in so einem Wein sind, die merkst du im Grundwein gar nicht so sehr, die kommen erst mit dieser zweiten Gärung, mit dieser Perlage richtig in einem Wein raus, und das kannst du auch total verkacken, ja, und das Faszinierende ist jetzt bei der ganzen Sache eigentlich, also der hat 2013 angefangen, hat dann seine ersten Sekte direkt gemacht, hat noch ein bisschen anderswo rumgeguckt, war dann auch bei Volker Raumland, hat auch mit Volker Raumland seine ersten Sekte und so weiter besprochen. Aber das Faszinierende ist wirklich, dass das von Anfang an funktioniert hat. Und jetzt haben wir 2019 und jetzt kommen so die 2016er, 2017er auf den Markt, und das wird einfach alles immer besser. Und ich hatte ja letzte Sendung erzählt, ich war beim deutschen Sektpreis von Meininger in der Jury, und ich habe die Weine von ihm eigentlich blind erkannt, die sind sehr markant und sie gehörten mit, also ich meine, dann nachher auch von allen Jury-Teilnehmern, waren die sozusagen auf einer Ebene mit Volker Raumland, also mit Abstand die besten Sekte in der gesamten Runde. Ja.
Wie hat er das gemacht? Hat er mehr Glück als Verstand? Hat er irgendwie, also ich meine, wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet zum Winzer zu gehen und zu fragen, kann ich Ihnen eine Lehre machen?
Naja, weil er sagt selber, er hat halt, und das kann ich aus eigener Erfahrung auch, der ist halt mit 18, ist er irgendwie, während die anderen feiern gegangen sind, ist er halt irgendwie nach Bordeaux gefahren und ist 10 Tage durch die Weinbaugebiete getingelt, ja.
Okay.
Also, so, ne? Also, ich meine, das ganze Thema hat ihn schon, hat ihn schon fasziniert. Und er hat das gemacht, worauf ich zum Beispiel selber, obwohl ich mich ja auch recht früh für Wein interessiert und begeistert habe. Doch. Also mit Anfang 20 hätte ich ja auch auf die Idee kommen können. Ich mache irgendwas in diesem Bereich, was auch immer. Ich bin überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen.
Ja, eigentlich Wahnsinn, ne?
Ja, eigentlich im Nachhinein. Ne? Ja. Ich bin erst sehr viel später auf die Idee gekommen, sozusagen meinen Beruf in diese Richtung zu verlagern. Aber da war ich schon.
War das Erste, was du mal hast? Kunstgeschichte studiert oder irgend so ein Scheiß? Irgendwie sowas war das doch, ne?
Ich habe Germanistik und Geschichte studiert.
Ja, siehste, sag ich doch. Ja, ist doch so ähnlich.
Ja, ist so ähnlich, genau. Ja, aber das ist, also er hat das gemacht und, also er sagt selber schon, er hat mehr Glück als Verstand gehabt am Anfang. Also ihm sind viele Sachen irgendwie zugeflogen, ab dem Zeitpunkt, wo er sich entschieden hat, tatsächlich in den Weinbereich zu gehen. Ah. Und aber alles, was danach gekommen ist jetzt in den letzten Jahren, das hat mit Glück, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun. Das ist einfach, ich glaube, der hat ein unglaubliches Bauchgefühl dafür, diese Weine zu machen. Und zumal er eben auch wirklich von vornherein eigentlich einen ganz eigenen Stil gefahren ist, der sich in Deutschland wirklich fundamental von allen anderen Weinen unterscheidet. Und das finde ich schon großartig, ja. Also das wirklich so schnell für sich selber auch klar zu haben, wo will ich hin, sozusagen da rein zu integrieren, das ganze Wissen aufzusaugen, was irgendwie sozusagen vorhanden ist, in den Gesprächen mit erfahreneren Weinmachern, dann eben auszuprobieren, was geht nicht. Das macht er natürlich die ganze Zeit auch mit kleinen Chargen von Weinen, ne? Und dann eben zu diesen Weinen zu kommen, die wir jetzt im Glas haben. Das ist schon, das finde ich schon wirklich beachtlich.
Wie hast du es genannt? Seine Weine sind was anders als alle anderen in Deutschland oder eigene Stilistik. Kannst du das so beschreiben, dass so Leute wie ich das verstehen?
Ja, also es gibt eine übersichtliche Art von Möglichkeiten, einen Schaumwein herzustellen, würde ich sagen. Der kann sehr technisch sein und die meisten größeren Schaumweinabfüllungen sind sehr technisch. Da kommt dann irgendwelches Rebmaterial sozusagen in das Weingut und dann wird gepresst und dann wird der Saft, sehr schnell mit Reinzuchthilfen vergoren und dann eben entweder schnell reduktiv ausgebaut, das heißt sozusagen unter möglichst hohem Luftabschluss und relativ hoch geschwefelt und dann eben relativ schnell degorgiert und verkauft. Das ist so das, was am häufigsten passiert. Also Schwefel dann auch nochmal bei der Dosage, also wenn sozusagen degorgiert wird, wenn der Hefepfropfen rauskommt und man die wie auch immer gearteten Zucker reintut, dann nochmal schwefeln, wie man das ja bei Wein meistens auch macht, um das zu stabilisieren, aber eben auch um die primären Fruchtaromen zu stabilisieren. Das ist dann sozusagen ein sehr frischer Schaumwein. Man kann aber auch, das wird vielleicht sogar noch häufiger gemacht, um sozusagen auch so typische Champagner-Noten in den Wein zu bringen. Man kann den Wein auch oder man kann die Trauben auch pressen, mit Reinzuchthefe schnell vergären und den Wein dann aber so ein bisschen oxidativer ausbauen. Das heißt, dass mehr Luft in die Flasche kommt.
Ja.
Das kann man alles steuern mit Korken, ja, okay, also auch ja, mit klar. Kronkorken. Man kann Kronkorken nehmen, die sozusagen völlig Luft, also fast luftdicht abschließen, aber man kann auch welche nehmen, die sozusagen Umgebungsluft mit reinlassen. Dann bekommt der Wein sozusagen mehr
Sauerstoff.
Also oxidiert, ja. bekommt mehr Sauerstoff, oxidiert in der Flasche so ein bisschen. Dadurch werden diese sogenannten Autolysenoten markanter, die sozusagen diese Oxidation irgendwie in den Wein integrieren. Das sind dann diese Brioche-Noten, leicht gerösteten Nussnoten und sowas, ja. Und das kann man dann weiter fortführen, wenn man den Wein ausbaut. So. Was er jetzt macht, ist sozusagen die dritte Variante.
Warte mal, läuft man bei dieser oxidativen Art, das auszubauen, nicht Gefahr, dass dir das Zeug umkippt, wenn zu viel Sauerstoff reinkommt?
Ja, genau. Aber das kann man halt sehr gut taxieren. Also okay. weil man das über die Verschlüsse sehr gut regeln kann. Also das kannst du ganz genau, du kriegst unterschiedlichste Varianten sozusagen von Verschlüssen. Und es gibt auch jetzt sozusagen für das, was ich jetzt erkläre, kann man zum Beispiel auch die Weine unter Naturkorken im Keller reifen lassen. Da hat man dann natürlich auch einen Luftaustausch, wie auch immer. Was er jetzt macht, ist eigentlich, dass er die Weine ausbaut, die Grundweine ausbaut, wie einen normalen Stillwein sehr guter Qualität. So, das heißt erstmal, und das macht er mit natürlich auch noch mit anderen Winzern in Deutschland, erstmal, ich behandle die Trauben, sozusagen die Rebstöcke im Weinberg so, als würde ich jetzt einen sehr guten Wein machen wollen. Das heißt, ich mache sehr viel Arbeit im Feld, sozusagen im Weinberg.
Ja.
Was viele halt für einfache Schaumweine nicht machen, weil also auch in der Champagne war es ja bis in die 80er Jahre so, dass man den Hausmüll aus Paris irgendwie an der Marne in die Weinberge gekippt hat. So wenig Beachtung hat man diesen Weinbergen gezollt. Ja, das war einfach nur Material, was sozusagen sehr früh geerntet wurde. Ja, fast noch grün, fast noch unreif. Und da war man halt der Meinung, dass das ist scheißegal, wie es den Weinbergen geht, ja. Mhm. Ist aber eben nicht so, wenn man einen guten Wein machen will, und da unterscheidet sich der Schaumwein eben auch nicht. Und das heißt erstmal ein sehr gesundes, gut sortiertes Rebmaterial, Traubenmaterial aus den Weinbergen holen, und dann wird eben bei ihm spontan vergoren, wobei er jetzt sagt, also ne, das funktioniert bei uns sehr gut. Das ist ein alter Keller, da ist viel vergoren worden. Das funktioniert super. Wenn ich jetzt nachher noch ein bisschen Reinzuchthefe reinschmeißen müsste, damit der durchgeht, dann mache ich das im Zweifelsfall auch. Aber normalerweise gären die schön langsam durch, machen einen BSA, also einen biologischen Säureabbau, häufig gleich mit. Und das Ganze vergärt sozusagen auf der Hefe in Fässern. Also teilweise in Holzfässern, also in Barriques, in gebrauchten Barriques, in Tonneaus, also in größeren Fässern, Teile auch im Edelstahl oder im Betontank, und je nachdem, was er für einen Wein dann haben will, aber insgesamt sozusagen in einer oxidativen Umgebung, also eben nicht unter Luftabschluss. Ja.
Ja.
Und dann eben über, ich sag mal, 8 bis 10 Monate hinweg, wie ein normaler Stillwein auch. Ja. Und dann erst kommt sozusagen das sozusagen die Umkehr, und dann wird dieser in gewissem Maße oxidativ ausgebaute Wein ja in die Flasche gedrängt und macht dann sozusagen eine völlig reduktive Phase mit. Ja?
Mhm.
Und wenn sozusagen diese zweite Gärung, die ja völlig reduktiv ist, in der Flasche abgeschlossen ist, dann wird er degorgiert, dann kommt im Zweifelsfall eben jetzt in diesem Fall halt nochmal ein bisschen Zucker dazu. Und dann wird der Wein wieder verschlossen, ohne dass nochmal geschwefelt werden würde. Also es wird nur ganz leicht bei der Most geschwefelt und sonst nichts geschwefelt. Und allein das schon ist recht selten hier in Deutschland bisher, weil die meisten Weine ja immer sozusagen sobald, also vor der Füllung oder jetzt bei einem Schaumwein eben, bevor sie wieder verschlossen werden, geschwefelt werden, um sozusagen die Weine haltbarer zu machen. Aha. Aber er sagte halt, die Weine sind auch für sich haltbar, weil die eben schon diese Zeit im Fass hatten und eigentlich total stabil sind. Ne? Mhm. Aber eben gerade dieser Verzicht auf Schwefel nach dem Dégorgement bringt schon eine ganz andere Offenheit in die Weine. Und dann hat man eben, und ich finde, das riecht man hier auch so ein bisschen, man hat die Weine irgendwo tatsächlich zwischen reduktiven Noten und oxidativen Noten. Mhm. Und
diese oxidativen, so gut ist meine Nase nicht. Mhm.
Ja. Es ist jetzt beim Rosé auch nicht so offensichtlich. Das kriegen wir wahrscheinlich, das hast du jetzt leider nicht, wahrscheinlich beim Chardonnay noch mal ein bisschen, weil der eben auch Brut Natur ist, aber das kannst du dann später noch mal ausprobieren.
Falls das Paket je bei mir ankommt, ja.
Ja, genau. Mhm. Ja, sonst schicke ich dir mal eine Flasche.
Alles klar.
Ja. Genau.
Frage aus dem Chat. Ja. Ist Dosage immer Zuckerwasser oder kann das auch ein Stillwein sein?
Nee, Dosage kann unterschiedlich sein. Also es kann Zucker sein, Zuckerwasser, es kann Süßmost sein. Es kann, also in diesem Fall hier ist es, es kann in diesem Traubensaft sein, ja. Mhm. Man kann dem Grundwein Traubensaft untermischen, zum Beispiel auch, wenn man die zweite Gärung ansetzt, ja. Es wird ja zweimal, also mindestens einmal Zucker zugesetzt, nämlich wenn der durchgegorene Grundwein mit der Hefe in die Flasche kommt und verschlossen wird. Also wenn die zweite Gärung ansetzt, dann kann man sich schon entscheiden, was man nimmt und später dann nochmal bei der Dosage. Hier in diesem Fall ist es Saccharose. Also raffinierten, da wird raffinierter Zucker, sozusagen 700 Gramm Saccharose in einem Liter Grundwein gelöst, ja, und das Ganze wird dann eben in diesen kleinen Dosen dann auf die Flasche gegeben. Ja.
Wirklich sehr lecker, so ein Erdbeerchen ist das, ne?
Ja, es ist so eine, ich finde, es ist so eine leicht gematschte Walderdbeere drin, in dem einen Glas, witzigerweise. Und in einem anderen Glas ist es viel würziger. Also ich habe jetzt drei Gläser.
Aha.
Sophienwald, Josephinenhütte und Riedel. Und in diesem Josephinenhüttenglas ist er am weichesten in der Nase und hat wirklich am meisten von diesen Walderdbeeraromen, bisschen Kirsche mit drin und so eine leichte Würze im Hintergrund. Mhm. Und in dem Sophienwaldglas, was irgendwie so mein Lieblingsglas im Moment ist für Schaumweine, da ist er deutlich straighter, hat auch ein bisschen rote Frucht, aber eben viel mehr Würze und hat auch so ein bisschen was, und das ist dann dieses Oxidative mit da drin, so ein bisschen was von Mürben, Mürbenapfel eben auch, ne? Apfelbirne.
Ja, genau. Ups. Also ich habe ein Gabriel-Glas, da ist kaum Würze.
Interessant. Ja.
Was sind denn das überhaupt wieder für Glasnamen, die du da erzählt hast? Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, Sophienglas ist jetzt irgendwie, Sophienwald ist irgendwie auch ein österreichischer Hersteller, dessen normale Gläser erstmal ein bisschen an Salto erinnern. Wenn man sie aber dann irgendwie vor sich hat, sind sie doch deutlich anders.
Mhm.
Schöne Gläser, also auch.
Oh, ja, hübsch.
Hm. Ja. Und Josephinenhütte, das findest du im Moment noch nicht im Netz wahrscheinlich, die sind brandneu. Die findest du höchstens beim Joachim Christ, also alleswein.com auf der Glasseite. Das ist irgendwie ein Berliner Startup sozusagen, ach, die eine alte Glasmarke wiederbelebt haben.
Nochmal, wie heißen die? Muss ich dir nochmal?
Josephinenhütte.
Josephinenhütte.
Ja. Und die haben eine alte Glasmarke wiederbelebt und haben den Kurt Salto, der damals das Salto-Glas gegründet hatte, aber längst da nicht mehr beteiligt ist, eben dazu gebracht, für sie die Gläser zu gestalten.
Mhm.
Ja, mit einer durchaus eigenwilligen Form, aber mit einem nicht uninteressanten Effekt, würde ich sagen.
Ich sehe immer alles Wein, ein Glas zu 42 Euro, was so einen komischen Knick hat. So eine.
Ja, ja, genau.
Ah, okay.
Ja, das ist es.
42 Euro, Mann.
Ja, Mann. Schon.
Da waren die Salto-Gläser ja billig gegen.
Ja. Ja, Salto kostet mittlerweile aber, glaube ich, auch so viel.
Was ja ein bisschen ärgerlich ist, ich meine, wenn das ein Berliner Bude ist, dann hätten wir uns von denen ja jetzt auch mal irgendwie ein Gläser-Sponsoring holen können und hätten dann erst Reklame dafür gemacht.
Verdammte Axt.
Ja.
Ja.
Naja. So.
So, mal trinken.
Ach so, ja, mache ich die ganze. Ich bin die ganze Zeit schon am Twitchern.
Ja, nee, ich noch nicht.
Ich darum habe ich gesagt.
Ich habe ja nur geredet.
Ja, Entschuldigung, ich habe wenig zu erzählen. Ich war nicht essen.
Ich war weder essen noch im Urlaub. Ich wollte ja auch erstmal erzählen, worum es überhaupt geht hier. Genau. Ja.
Also im Mund finde ich, ist es eine Erdbeere.
Ja.
Erdbeersekt. Sehr schön.
Ja, genau, Erdbeersekt. Aus dem alten Land. Was ich mag, ist das Herbe, was trotzdem dabei ist. Also
ja.
Es ist Erdbeere, es ist aber auch, es sind auch dunklere Beeren. Aber es ist halt auch so eine schön herbe Note mit dabei. Und trotzdem ist es ein sehr geschmeidiger Wein.
Absolut.
Ne? Was ja ein Rosé auch einfach sein soll, ne? Also ja. Ich meine, Rosé ist einfach. Rosé und jetzt super straight, das passt in den meisten Fällen nicht, ja, weil man es auch nicht, weil man auch eine andere Erwartung hat.
Ich wollte gerade sagen, genau, das Rosé ist ja, ja,
ja,
das ist jetzt nichts Knackiges. Ja.
Nee, also das, da muss was Knackiges auch dabei sein, da muss auch was Frische dabei sein. Die ja, hat er aber auch, der hat
aber nicht schönen, so eckig und kantig, ne? Wie ich immer gerne
genau.
mag, ne?
Genau, ja, genau, genau. Aber das ist für sich genommen, finde ich, ein schöner Einstieg.
Aber wenn die spontan vergoren sind, warum merke ich das nicht? Verschwindet das dann in der Versektung? Oder ist es einfach so mild, dass es sowieso kaum zu merken ist?
Ja, ich glaube, das ist jetzt, also du meinst jetzt, weil bei manchen Spontangärungen
dann die haben ja,
Stinker irgendwie.
Na, noch nicht mal Stinker, aber die haben ja schon so einen etwas charakteristischeren Geruch, finde ich immer.
Ja, ja, ich glaube, das ist bei Sekten dann, das ist sozusagen im Laufe des Lebens mit der zweiten Gärung und so verschwindet das dann.
Okay.
Ja, ja, das taucht eigentlich da nicht auf. Also das könnte ich jetzt, also eine reine Spontangärung könnte ich jetzt einem Sekt, glaube ich, auch nicht unbedingt anmerken.
Was ich auch ganz spannend finde, ist die Farbe. Also der ist ja,
ja.
Der ist ja kaum Rosé.
Nee.
Also ich,
ja, ist ja, das, hell, das stimmt.
Das
ja.
ist, er ist recht hell und ich finde, er geht ja. so fast so ein bisschen ins Orange, ne?
Ja.
Und ist sehr, sehr, wie nennt man das denn? Also sehr durchsichtig. Also keine sehr, sehr starke Farbe, sondern also
nee,
der sieht halt fast wässrig aus.
Ja.
Und ist aber trotzdem extrem voll.
Ja.
Also
aber das voll ist ja das. Ja.
Mir fehlen heute die Wörter, habe ich das Gefühl.
Aha. Aber das eine hatte ja mit dem anderen, das wissen wir vom Pinot Noir auch nicht unbedingt was zu tun. Ne? Also ich meine, Pinot Noir ist ja jetzt eh hier drin oder Pinot und
der Chat hat es mal wieder richtig. Er ist lachsfarben.
Ja. Ne? Ja, ja. Ich habe hier einen
komischen. Aber guter Lachs, also nicht dieses billige Zeug aus dem Supermarkt.
Ja, ja. Im Prinzip sieht er ja aus wie ein Provence Rosé, ne?
Okay.
Mit Schäumchen, ne? Also wenn ich das hier jetzt hier richtig beurteile, weil ich habe eine recht gelbe Lampe hier. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Das hebt das so ein bisschen auf. Genau.
Ja. Kommen wir zur zweiten Flasche, was?
Ja, kommen wir zur zweiten Flasche.
Kommen wir zu einem Problem.
Ja.
Ich werde gleich zwei offene Flaschen Schaumwein haben und die in den Kühlschrank stellen.
Ja.
Jetzt habe ich ein Verschlussproblem. Also ich habe einen Sektverschluss, den habe ich bei Talon geklaut, als wir da waren.
Ja.
Und ärgere mich bis heute, dass ich nicht drei geklaut habe. Sowas. Was ja. mache ich denn? Also die eine Flasche mache ich mit diesem Sektverschluss zu. Das sind diese Flügelkorken-Dingsi. Was mache ich mit der anderen Flasche? Weil so Löffel reinstellen, das findest du heutzutage ja nur in den Kühlschränken von Redaktionen, wo Journalisten arbeiten, die es eigentlich besser wissen müssten.
Ja.
Entschuldigung, ich habe gerade Kollegenschelte halt betrieben.
Ja. Bitte? Ich verkork den halt einfach.
Womit?
Mit normalen Korken drauf.
Ach so.
Ja. Dann macht's, also gerade wenn jetzt da ist er, der ist ja dann sowieso nicht mehr voll. Und ich tue dann einfach einen Korken drauf.
Und das macht dann auch nicht Puff?
Normalerweise nicht, ne. Also da ist jetzt dann nicht mehr so viel Druck in der Flasche, dadurch, dass wir ja schon da recht viel Luft drauf haben.
Ja.
Also der macht dann, wenn man ihn öffnet, nochmal Puff, aber da ist jetzt nicht so viel Druck drunter, dass der den Korken rausschieben würde.
Okay.
Aus der Flasche.
Das ist dir noch nie passiert, die Milch in den Kaffee tun willst und der Korken hat den Kühlschrank innen kurz und klein geschlagen, aber nicht.
Ja. Okay. Nee, das ist mir bisher noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Ja.
Glasspüler.
Ja, genau.
Irgendwie ist mein neues Setup noch nicht so richtig gut. Also zumindest nicht für diese Art Sendung, weil der Tisch ist zu klein.
So, jetzt haben wir hier den gleichen Jahrgang, 2016. Und wir haben
Moment, machen wir jetzt das auf, was ich auch habe, oder machen wir jetzt das auf, was alle anderen außer mir haben?
Na, du hast ja den Blonde Noir Brut, ne?
Ja.
Und ist es bei dir 2016 oder 2015?
Das hier irgendwo drauf. Ich 15. 15. Okay. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist
zumindest ist es nicht das gleiche, was wir haben.
Für die Sendung ist halt scheiße. Naja.
Ja.
Hätte ich aber auch mal gucken können, als ich ihn gekauft habe. Wahrscheinlich hätte er den 16er auch da gehabt.
Ach so, ja.
Naja.
Ja. Pech. Da muss ich mich jetzt mit dem Chat weiter unterhalten.
Ja, das mach mal. Ich besaufe mich so lange mit Wein, den ihr alle noch nie getrunken habt.
Jetzt weiß ich natürlich nicht exakt, was er 2015er als Assemblage hatte, aber hier sind es 10% nur noch Pinot Meunier und 90% Pinot Noir. Ja.
Ja.
Und
steht nicht hinten drauf, also ich brauche jetzt nicht gucken, ne?
Nee, steht nicht hinten drauf. Oh. Ja. Genau, bei einer Dosage von 7 Milligramm, soweit ich das sehe. Ja. Und da das jetzt sozusagen nicht mehr Rosé ist, geht's sozusagen automatisch in die straffere Richtung. Ne?
Okay.
Das finde ich, riecht man hier auch schon. Und was ich jetzt bei dem 2016er zum Beispiel total schön finde, ist so diese ganze Wolke an Gewürzen, die irgendwie über dem Glas liegt. Ich weiß nicht, wie das bei dem 2015er ist, aber es ist
anders.
Anders.
Entschuldigung. Vielleicht muss ich das Glas voller machen, aber sehr lustig ist es, Sven im Chat schreibt die ganze Zeit, oh, der riecht nach Hefe, der riecht auch nach Hefe, alles Hefe. Ja, Euda, das kommt vom Gären.
Ja, also, ja, ist klar, es ist Hefe mit drin, aber es ist jetzt noch nicht dieser ausladende Brioche-Ton, aber es ist so ein leichtes Brioche ist drin und im 15er könnte es jetzt natürlich noch ein bisschen stärker sein, weil der einfach schon mal ein Jahr länger sich weiterentwickelt hat.
Also Gewürze habe ich kaum. Also das ist jetzt nicht der Rede wert hier, ja.
Also ich hatte irgendwie so im ersten Moment nach dem Einschenken so einen ganzen Schwung an indischen Gewürzen da drin. Jetzt geht das so langsam weg. Jetzt habe ich so ein bisschen so eine Note von altem Holz drin. Also ich habe auch so ein bisschen tabakige Noten drin und zwar in allen drei.
Okay, so gut ist meine Nase wahrscheinlich dann auch.
Allen drei Gläsern.
Also.
Ja, die sprechen im Chat von Haribo für sich. Den habe ich jetzt hier noch nicht drin. Und.
Mhm. Ui. Also im Mund finde ich meinen, also den 2015er, der ist im Mund sehr, sehr spektakulär eckig. Wow. Mhm.
Und der 2016er hat irgendwie, finde ich, so eine schöne Balance aus so einem runden Mundgefühl und ziemlich viel Struktur und so einer schönen straffen Säure, die sich so da durchzieht und wo zum Schluss der Wein richtig salzig wird.
Das macht der 15er auch. Mhm. Unglaublich Speichelfluss macht er.
Ja, genau.
Boah. Das ist ja furchtbar. Das ist ja wie früher bei der Zahnspange. Mhm. Mhm. Aber in der Nase finde ich den tatsächlich total unauffällig. Also, riecht wie ein Sekt.
Im Chat sind sie jetzt bei Kardamom, also in der Nase Kardamom, Pfeffer und Haribo für sich. Ich kenne den Haribo für sich nicht so genau, ehrlich gesagt, deswegen kann ich das jetzt gar nicht beurteilen. Aber also das mit dem Kardamom und Pfeffer kann ich gut nachvollziehen.
Überhaupt nicht.
Hey. Ja. Gut, und
ich muss den morgen mal Kada kredenzen, die hat eine bessere Nase als ich. Mal gucken, was die erzählt. Nee, kann ich gar nicht. Morgen sind wir im Theater. Du hast
gesagt, ein bisschen zu viel Restzucker, das kann ich auch verstehen. Also ich trinke das auch gerne noch straffer.
Ja.
Und der Nico Brandner hat auch tatsächlich hier von 1000 Flaschen weggelegt, um sie in ein, zwei Jahren nochmal sozusagen als Spätdegagement auf den Markt zu bringen, ohne Dosage.
Aha.
Ja. Und dass er das macht, zeigt eben auch sozusagen schon die Qualität des Basisweins, also des sozusagen der Basislinie des Weinguts, ja, also wo wir uns ja noch befinden, in dieser Traditionslinie. Da kostet jetzt dieser Blanc de Noir, ich muss noch mal gerade gucken, der steht gar nicht, steht der noch hier drin? Der wird so 16,50 kosten. Im Moment ist er nur als Magnum drin für 31 Euro. 16,50. Ja.
Ich finde, also wirklich in der Nase, also der 15er ist total unspektakulär. Mhm. Also okay. Der ist so unspektakulär, dass wenn du mir ein paar Gläser hinstellen würdest und ich nach Geruch auswählen sollte, würde ich den nicht nehmen.
Ja, okay. Und am Gaumen finde ich ihn wirklich umwerfend schön.
Unfassbar.
Also, das ist, weil er hat, also jetzt der 16er, er hat so reife Zitrusnoten, also schon so in Richtung Grapefruit gehen, aber wirklich reif.
15 auch.
So, vielleicht eher so Pomelo oder sowas. Und dann hat er... Dann hat er, also den Pfirsich erkenne ich jetzt auch, also ich würde ihn, ja, Pfirsich, Aprikose, so ein bisschen was davon, recht reif, aber nicht im Vordergrund, eher so ein bisschen im Hintergrund. Dann hat er diese Würze auch wieder dabei und das eben in dieser Salzigkeit auslaufend, das finde ich schon echt super.
Also die Salzigkeit hat der 15er auch, was der auch hat, ist so ein, der macht im Mund das, was bittere Speisen im Mund machen, so ein Zusammenziehgefühl, weißt du, so.
Aber
der ist nicht bitter.
Nee.
Und das finde ich total ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn Weine sowas machen, sage ich der hat so eine schöne Bitterkeit. Aber der hat die nicht. Das irritiert mich. Das irritiert mich ein bisschen. Wirklich. Ja.
Genau. Das machen ja sonst eben auch schon mal Weine, die so astringieren, ne? Nennt man das ja. Diesen Quitte. Mund zusammen, zusammenziehen. Ja, genau. Und das macht er in einem leichten Maße, auch der 216er, aber nee, er ist nicht bitter, weil Bitterkeit sozusagen jetzt in Form von Phenolen oder sowas wäre jetzt auch der Tod eines Schaumweins, das funktioniert eigentlich nicht zusammen, ne? Deswegen ist auch das Wichtigste, also eine der wichtigsten Maßnahmen sozusagen bei einem Schaumwein oder bei der Herstellung eines Schaumweines ist, die Trauben sehr langsam und schonend zu pressen. Und dafür gibt's in der Champagne, ich weiß nicht, ob klar, wir waren ja zusammen auch schon mal im Weingut, diese großen Konkavpressen, ne, die so ganz von oben so ganz langsam runterdrücken. Das gibt's natürlich heute auch moderner. Und wo dann unterteilt wird eigentlich in drei verschiedene Phasen. Tirage und Cœur. Also Tirage ist sozusagen das, was am meisten gepresst wird, und das Cœur ist sozusagen das, was das Beste aus dieser Pressung ist, wo was ganz langsam gepresst wird, was am konzentriertesten ist und wo überhaupt keine Phenole eigentlich drin sind. Das ist das, was für die besten Schaumweine verwendet wird und im Falle von Griesel dann eben für die Prestige-Serie und die Tirage eben hier für die Traditionsserie. Und dann kommt es halt drauf an, dass du nicht zu viel presst. Ne? Mhm. Also ich sag mal, beim Nico hier ist es so eine Ausbeute von 50%, ja. Wenn man jetzt keinen Wert auf Qualität legt, dann kann man das ganze Zeug halt auch durchpressen. Ja? Ja. Und das wird natürlich auch in der Champagne gemacht, dann wird es halt durchgepresst und alles, was man sich selber verwenden will, wird halt an die großen...
wird dann Veuve Clicquot draus, ne?
Ja, Veuve Clicquot würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eben so Einstiegssachen, die du dann halt im Lidl oder im
okay.
Lidl oder so bekommst. Ne? Also wo dann immer noch Premier Cru draufsteht, weil es halt Premier Cru ist, aber es ist halt sozusagen der Rest vom Rest. Das
ich muss man irgendwie so sagen. Total gespannt auf den 16er. Der 15er ist, ich finde, das ist ein ganz, ganz spektakulärer Wein. Aber halt nicht in der Nase. Aber im Gaumen ist der absolut spektakulär. Ich glaube, ich habe noch nie einen Schaumwein getrunken, der doch bestimmt damals, als ich aus deiner Konkursmasse irgendwie 18 Schäumer gekauft hatte, da war, glaube ich, auch mal irgendwie sowas dabei. Ja. Aber frag mich nicht, doch, eventuell habe ich hier sogar noch die leere Flasche stehen. Und zwar als Kerzenhalter. Aber ich habe meine Brille nicht an, darum sehe ich nicht, was da hinten auf der Flasche steht. Mhm. Naja. Irgendein Champagner war das, der auch. Aber also wirklich, ich bin sehr beeindruckt.
Ja. Und also das ist jetzt schon, ich meine, wie gesagt, das liegt so bei 16,50
Euro. Naja.
Und das ist halt. Ich sag mal, das ist schon ein sehr guter Schaumwein. Ja,
ja. Also ich finde 16,50 jetzt nicht teuer. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe.
Nee, für einen vernünftigen Schaumwein nicht. Also das ist, würde ich auch sagen, da musst du in der Champagne auch schon ins 30, 35 Euro Regal greifen, würde ich sagen.
Ja, und guck mal, was bezahlst du für einen, also der billigste schöne Schaumwein, den ich so kenne, das ist dieser Bouvet Ladoubet von Jacques. Und ich glaube, auch der kostet schon 12, ne?
Ja, der einfachste, glaube ich, kostet 12 und der Tresor, der kostet dann schon, ich glaub, 20
Nee, unter 20 ist er noch. Hm?
18, okay.
Habe ich vor einem Jahr oder anderthalb Mal gekauft, also der ist noch unter 20, also es war, also der ist super.
Ja.
Also und das sind die Einstiegssachen, das heißt, es gibt noch Besseres.
Genau, dazu kommen wir jetzt, leider. Ja, genau.
Ja, währenddessen gucke ich irgendwie, ich ziehe einen durch währenddessen.
Genau, wir haben jetzt sozusagen, das Bessere ist jetzt eben Giesel Chardonnay Brut Natur 2015,
ja.
Degorgiert in Bensheim, steht hinten drauf 2018.
Das heißt, er hat 3 Jahre in der Flasche vor sich hingegoren.
Ja, genau.
So, währenddessen erzähle ich, dass der einzige Lichtblick heute... Also ich habe ja gesagt, ich habe keine kulinarische Geschichte zu erzählen.
Ja.
Der einzige Lichtblick heute war dann, dass da, wo ich den Wein kaufen musste, 2 Straßen weiter, der einzige Dönermann in Berlin ist, den ich als guten Dönermann beschreibe, weil das nämlich ein eine Neuland-Dönerbude ist.
Also Bio.
Bio. So, das ist ganz witzig. Es ist halt auf der Greifswalder Straße in Berlin, wer das sucht, Greifswalder Ecke Hufeland. Der Laden heißt Meraba. Nicht zu verwechseln mit 150 Meter weiter Merhaba, das ist ein Trittbrettfahrer, vermute ich mal. Meraba Neuland, also das ist halt eine Neuland-Currywurstbude, wo ich immer noch keine Currywurst gegessen habe, was mich sehr ärgert. Aber heute stand ich davor und dachte, nee, ich will einen Dönerteller. Also links ist eine Bio-Currybude, also eine Neuland-Currybude, rechts ist eine Neuland-Dönerbude und gegenüber ist ein Neuland-Metzger.
Ja.
Und ich vermute mal, dass dieser Neuland-Metzger diese beiden Buden versorgt. Und das ist wirklich eine Empfehlung. Merkst du, dass man, wenn man Schaumwein trinkt, öfter aufstoßen muss?
Ja, ich habe das Problem hier auch schon.
Ja, mal ich habe eine Räuspertaste, darum merkt ihr das alle nicht so. Aber gerade.
Ja. Aber jetzt hast du die gerade nicht verwendet.
Genau. Also wer immer nach Berlin kommt oder in Berlin wohnt, wenn ihr mal einen ordentlichen Döner essen wollt und vor allen Dingen reinen Gewissens einen ordentlichen Döner essen wollt, fahrt nach Prenzlauer Berg und geht zu Meraba. Alternativ erzählt mir, wo man sonst noch hingehen kann, weil es da auch ordentliches Fleisch gibt, weil dieses Hormonzeug, also das miese Fleisch, das mag ich nicht mehr essen.
Mhm. Ja. Nee. Oh, also und ich esse ausschließlich, bei mir hier im Dönerladen ausschließlich Dürüm-Döner mit Falafel.
Ja.
Also gar kein Fleisch.
Ja, das ist
gibt's keinen Bio-Döner und
ja,
zumindest nicht erreichbar, nicht dass ich wüsste. Und
ist auch tatsächlich in dieser 4-Millionen-Stadt oder 3,6 oder wie viele Einwohner wir jetzt haben, ist das der einzige Neuland-Dönerladen, den ich kenne. Ich kenne sonst keinen Bio-Döner. Ich kenne 2 Bio-Griechen, aber das sind halt so richtige Restaurants. Nee, stimmt gar nicht. Der Berkis ist auch, der hat auch einen Imbiss nebendran. Da könnte man zumindest sich da eine Gyros-Pita holen. Was ja auch immer wieder ein Fest ist, ne? Dieses fluffige Fladenbrot mit viel zu viel.
Ja, ich mag alles. Ja dieses fluffige Fladenbrot überhaupt nicht. Oh. Deswegen auch immer Dürüm-Döner. Mit diesem flachen, also mit diesem dünnen Fladen, also mit dem dünnen Teig. Nee, ich mag das gar nicht. Also ich mag das nicht essen, dieses fluffige Fladenbrot.
Ah, okay, nee, ich mag das gar nicht. Ich mag das andere auch. Also Dürüm mag ich gerne und noch lieber, aber da ist dann halt auch wieder böses Fleisch dran. Lahmacun, also türkische Pizza. Die kannst du halt auch mit Fleisch und Zwiebeln füllen lassen und ja.
Ja.
Und der Originaldöner, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, der Originaldöner habe ich vor ein paar Jahren mal im Tagesspiegel gelesen. Der Originaldöner bestand aus einem Viertel Fladenbrot, Fleisch und Zwiebeln. Bäm.
Das war's?
Das war's.
Und, das ist bitter.
Nee, wenn ich mir einen Döner auf der Hand hole, bestelle ich den immer so.
Okay.
Nur Fleisch und Zwiebeln. Okay. Das ist, klar ist das bitter, aber ich meine, wenn du so verzweifelt bist, dass du dir einen Döner auf der Hand holst, also, dann ist das auch egal. Ja, einen kulinarischen Ausblick habe ich.
Ja.
Ich werde in, was ist denn heute für ein Datum? In nicht mal 2 Wochen werde ich im So-Sein essen gehen.
Nein.
Ja. Oh, oh was praktisch.
Warum?
Weil ich es kann.
Wieso? Warum ohne mich?
was
Scheiße.
Quasi.
Schon so lange hin.
Ja. Ich bin ja am Sonntag 50 geworden.
Ja, wir haben noch gar nicht angestoßen, verdammt.
Nee, haben wir noch nicht. Warte mal. Ja. So, hier.
Achtung.
Ah. Ich bin am Sonntag 50, also das ist sozusagen, also es ist schon länger geplant natürlich und ich habe auch wirklich im Grunde habe ich da echt lange drauf gespart, also weil das ist auch nichts, was da einfach mal so aus der, also ne,
selbst wenn es dir gut geht. Heute ist, das ist der Monat mit der Einkommensteuervorauszahlung.
Ja.
Und da geht gar nichts in diesem Monat.
Ist so ich habe ja also ich ne, also seit YNAB, seit dieser You Need a Budget Software, seitdem habe ich ja einen Überblick über meine Finanzen und schaff's auch zu sparen, hatte auch ein gutes Jahr dieses Jahr und so weiter. Und das gibt's jetzt sozusagen, gibt's das zum 50.
Ja.
Und das ist der Auftakt zu einem Urlaub in Südtirol. Wo ich mich sehr darauf freue. Also wir fahren erst nach Heroldsberg, gehen dann im So-Sein essen.
Ja.
Wir fahren dann nach Südtirol und werden dann eine Woche in Kaltern am See
bleiben. Ja, da war ich ja jetzt gerade, ne, in Südtirol.
Ja.
Von Donnerstag bis Sonntag.
Ach, schön. Ja. Da musst du dann vielleicht mal den ein oder anderen Hinweis noch geben, wo wir hingehen könnten oder sowas. Vor allen Dingen essen. Trinken, aber essen. Naja, jedenfalls fahren wir ins So-Sein und ich bin unfassbar gespannt darauf, wie das wieder wird, weil nach wie vor das Restauranterlebnis war, das mich am meisten geflasht hat in meinem Leben. Und danach werde ich auch, denke ich, nicht mehr teuer essen gehen, weil ich das nicht mehr einsehe.
Ach so, ja, das finde ich ja nicht, weil es
kann
man, also ich meine, ich kann das eh nicht häufig machen, nur sehr selten, aber ich doch. Aber das muss halt, also vom Konzept her passen. Also ich habe da jetzt nicht.
Ja.
Also ich, ja, das muss vom Konzept her passen, dann finde ich, find ich schon, dass man das machen kann.
Ja, stimmt, in sowas wie Nobelhart und Schmutzig, weil irgendwie da das Gesamterlebnis, das Gesamtkunstwerk ist so geil. Ja, kann man bringen. Ja, stimmt also, schon. Aber in so einem normalen. Wenn
mich das Konzept überzeugt, habe ich da kein Problem mit, aber ich muss halt immer dafür sparen.
Ja.
Aber das ist auch gut, also ist auch okay.
Ja.
Ich kenne ja auch genügend Leute, die machen das jede Woche und das würde ich gar nicht machen wollen, ja. Ja, klar.
Die gehen jede Woche in den Sterneladen für 250 Euro.
Ja, krass. Ja. Aber das kann ich auch schwer ertragen. Also das ist einfach so gar nicht meine Welt.
Nee, das.
Also das würde mir auch keinen Spaß machen, glaube ich. Das
weiß ich nicht. Also wenn ich stinkreich wäre, wäre das vielleicht auch lustig, statt halt zum Pizzamann zu gehen, dahin. Aber
ja, nee. Nee, weil das so alles nivelliert und weil das so viel sozusagen dann rauswirft, was eigentlich auch seine Berechtigung hat, weil man auf so einem hohen Level die ganze Zeit ist. Und ich merke das ja, wenn ich auf so Pressereisen bin, eingeladen, dann habe ich das ja teilweise auch 3 Tage hintereinander, dass irgendwelche Sterneköche irgendwelche Sachen machen, so wie jetzt auch in Südtirol. Und das hat auch ist irgendwie nett, aber es kickt mich nicht, Das ist.
Verstehe.
Ja.
Nee, so geballt hatte ich das halt noch nie.
Ja.
Weiß nicht, ich bild mir ein, dass ich das eigentlich ganz geil finde, aber vielleicht ist es auch einfach nur so eine Sehnsucht danach, wohlhabend zu sein und es dadurch dann zu manifestieren oder zum Ausdruck zu bringen, kann natürlich auch sein, ja. Nein, und also das mit dem teuer Essen gehen, also mit Sicherheit werde ich auch dann nochmal teuer essen gehen, aber nicht dieses, wir müssen auch mal wieder, weißt du so, na, wir waren schon lange nicht mehr im, das ist halt scheiß, ne? Also da gehe ich dann lieber ins beste indische Restaurant in Berlin, das kostet mich gar nichts.
Ja, weil du eingeladen wirst.
Nein. Ja, weil es meine Frau ist.
Ja. Ach ja, genau, so war's. So, wir haben noch mal ganz kurz, du nicht, aber wir alle anderen haben den 2015er Shadow im Glas. Ja.
Wenn sie in Nizza
ja, genau.
im Hafen ein Fischrestaurant suchen.
Ja, also 100% Chardonnay, 0 Gramm Dosage, weil ist der Brut Natur, und aber auch 0 Milligramm Schwefelzusatz. Also hier ist kein Schwefel drin, 7 Gramm Säure, das ist ganz gut. Das zeugt aber auch von einem etwas wärmeren Jahr. Das ist so, dass es bei Griesel selber, also beim Weingut, also bei den Weinbergslagen vom Weingut selber keinen Chardonnay gibt. Die hatten nur Spätburgunder und Riesling da in Bensberg. Also diese hessische Bergstraße ist ein super kleines Gebiet von 430 Hektar. Was insgesamt sehr unbekannt ist, weil 99,9% aller Winzer eigentlich ihre Weine ab Hof verkaufen ins Rhein-Main-Gebiet. Also die Leute aus Frankfurt und so Umgebung kommen dahin, kaufen ihre Sachen, fahren wieder nach Hause. Mhm. Und deswegen sind die Winzer da auch einigermaßen satt und langweilig und machen auch ehrlich gesagt ja. keine wirklich gute Qualität, bis auf eine oder zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist eben Griesel. Und da die jetzt keinen eigenen Chardonnay hatten, der Nico aber eben mit dem Oliver Gabel sehr gut befreundet ist, der in Herxheim am Berg in der Pfalz sein Weingut hat. Herxheim hatten wir auch schon mal als vorletztes Jahr im November Weine aus Herxheim am Berg. Mhm. Das ist übrigens der Ort mit der, glaube ich, mit der Hitler-Glocke, das ist auch mal letztes Jahr, ne, durch die Zeit gegangen. Ja. So, Herxheimer Berg, muss ich nochmal erwähnen. So, und der Oliver Gabel hat sozusagen Parzellen reserviert für Griesel seit 2013. Also im Prinzip, es gehört zwar nicht Griesel, aber die machen das sozusagen zusammen und der Oliver bewerkstelligt das auch genauso, wie der Nico das dann haben will. Und der Chardonnay kommt halt daher. Und das ist ein eher fruchtbetonter Chardonnay, während die jetzt selber in Bensheim angefangen haben, Champagner-Chardonnay-Klone eben zu pflanzen.
Warum?
Also die haben jetzt dieses Jahr auch zum ersten Jahr, weil die eine andere Säurestruktur haben.
Okay.
Das hier ist ein sehr fruchtiger, das merkt man auch so ein bisschen, sehr fruchtiger Klon mit weniger Säuren. Und für die Bergstraße haben sie jetzt eben einen klassischen Chardonnay-Klon aus der Champagne mit weniger Frucht und mehr Säure. Ja, also es gibt's ja alles, weil es einfach so viele verschiedene Chardonnay-Varianten gibt. Ne? Und das hier ist eher gelbfruchtiger, während ein typischer Champagner-Klon eher so ein bisschen grünfruchtiger ist am Anfang. So ein bisschen mehr grüne, keine Ahnung, so reine Kloten, Mirabellen, Früchte hat. Und das hier ist halt viel gelbfruchtiger.
Mhm.
Und es wird eben so auch ausgebaut, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eben mit der Änderung, dass es hier im Most keinen Schwefelzusatz gab, also null. Und dann ist es ausgebaut worden zu 30% im Barrique. Aber kein neues, aber ein bis Drittbelegung. Das heißt, man hat noch so ein bisschen Holzabdruck mit im Wein. 20% Tonneau, das sind dann sozusagen so drei, also fast doppelt so große Barriques und dann ein Stück fast, das sind dann so 1000 Liter und ein bisschen Edelstahl dazu. Ne? Ja. Genau. Und das ist jetzt, weil du es ja irgendwie jetzt nicht mitbekommst.
Ja,
genau. Es ist, und das finde ich sehr schön jetzt hier im Chat. Genau, es ist Butterkeks mit weißer Schokolade. Ne?
Also oh, es ist, echt?
Ja, man hat diesen Keks, ganz klar, diesen Keks. Und es ist jetzt nicht Brioche oder so, sondern es ist wirklich ein Butterkeks. Man hat die Butter, man hat den Keks, man hat diese Schokoladennoten. Ich finde, es ist halt ein bisschen was von gelber Steinobst- und Kernobstfrucht mit dabei. Also ein gelber Apfel mit drin, ein bisschen Aprikose, aber auch so ein bisschen ein bisschen Holz im Hintergrund und auch wieder so eine leicht würzige Note und natürlich auch eine reife Zitrusfrucht mit dabei, aber die steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist wirklich dieser Butterkeks mit Schokolade super. Ja.
Herrlich. Jetzt bin ich aber wirklich mal beeindruckt.
Und Sven sagt, üppig, aber straff. Ne?
Ja.
Genau. Das ist also Jahrgang plus dieser fruchtigere Chardonnay. Nico hat geschrieben, die sind, die Rebflächen sind quasi explodiert innerhalb von wenigen Tagen von total grün in 5 Tagen sozusagen zu gelb und reif. Ne?
Krass.
Und dann sind die da hingefahren und haben das gelesen.
Paniklese.
Zurückgefahren. Ja. Und auch am Gaumen hat man eigentlich diesen Butterkeks noch stärker als in der Nase. Ist echt krass. Sehr, sehr, sehr schön, ja.
Oh, da bin ich aber jetzt wirklich gespannt. Hoffentlich verkackt DHL das nicht. Ey, dann zünd ich das an, no.
Dann schicken die das halt nochmal.
Ja, das stimmt.
Das macht schon Spaß. Also es ist wirklich reif und üppig. Das ist ein, wow, krass. Ja. Also er könnte für meinen Geschmack, könnte er noch ein bisschen mehr Säuredruck haben.
Aha.
So mag ich es auch. Also es ist wirklich quasi wollüstig, finde ich. Ja, schon cool.
Ja, wenn ihr das sagt.
Ja. Ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich war ja jetzt vor mittlerweile schon 3 Wochen, glaube ich, 2 Wochen, 2,5 Wochen, bei der Vorpremiere der großen Gewächse in Berlin. Du hast es ja retweetet. Und habe endlich mal wieder irgendwie längere Illusion kann man gar nicht sagen, aber längere Artikel im Blog veröffentlicht, wo ich ja schon länger nichts mehr geschrieben hatte. Weil ich einfach wirklich nicht mehr dazu komme.
Das ist ganz witzig, ne? Wenn man anfängt, Podcasts zu machen, hört man mit dem Bloggen auf.
Ja, das Problem ist eher, dass ich ja den ganzen Tag 8 Stunden lang über Wein schreibe, weil ich damit mein Geld verdiene. Und dann kann ich mich nicht abends um 10 nochmal hinsetzen und nochmal über Wein schreiben. Das kriege ich einfach nicht mehr hin.
Ah, verstehe.
Ja.
Das ist ungefähr so wie in den Wochen, in denen ich beim Radio arbeite, ich auch kaum in der Lage bin, abends noch einen Podcast aufzuzeichnen, weil ich tatsächlich leer gesendet und formuliert und sowas bin. Mhm. Mhm. Habe ich heute übrigens auch. Ich habe heute schon über 3 Stunden Sendungen aufgenommen.
Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Also so ist das bei mir auch. Ich habe mir ja sozusagen, also es war jetzt für mich sozusagen eine teure Woche, weil ich bin am Sonntag bin ich nach Wiesbaden gefahren, habe Sonntag, Montag, Dienstag probiert, Dienstagnachmittag zurück nach Hause gefahren und Mittwoch und bis Donnerstagmittag geschrieben über die großen Gewächse in Deutschland. Aber es war irgendwie für mich selber auch mal wieder Zeit, mir das mal wieder irgendwie vor Augen zu führen, was passiert da gerade. Ich meine, da waren 450 Weine angestellt. Ja.
Hast du die davon alle probiert?
Okay. 400 geschafft
etwa. Alter Vater.
Naja, eben, genau. Und ich finde es halt, aber das habe ich ja auch geschrieben, ich finde es echt schwierig mittlerweile.
Wieso?
Das Ganze. Das ist ja eine Veranstaltung vom VDP, also vom Verband der Prädikatsweingüter in Deutschland, die ja einen Großteil der besten Weingüter in Deutschland zusammenfassen und repräsentieren. Und die großen Gewächse sind ja sollen ja die besten Weine dieser Weingüter sein im trockenen Bereich. Ne? Ja. Und die Idee war ja so ein bisschen, dass die Qualitätspyramide, das Modell der Bourgogne aufzugreifen, also Gutswein, Ortswein, Lagenwein und das große Gewächs. Nur, dass es halt im Burgund, glaube ich, 25 oder 23 Grand Rue-Lagen gibt, aus denen dann verschiedene Winzer eben Grand Rues machen, also das Beste vom Besten im besten Fall, ne? Ist auch nicht immer im besten Fall, aber der Versuch. Und bei uns sind es dann 450 große Gewächse aus Lemberger, Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Frühburgunder und Riesling und Silvaner. Also aus 7 verschiedenen Rebsorten, wenn ich jetzt keine vergessen habe, ich glaube 7 verschiedene Rebsorten und dann 450 Weine. Und ich sag mal, einem Drittel davon würde ich die Bezeichnung großes Gewächs vielleicht geben, wenn überhaupt einem Drittel. Und dem Rest würde ich eher die Bezeichnung erstes Gewächs geben, also sagen wir mal Premier Cru, was ja auch super ist, ja, was ja auch irgendwie eine Qualitätsauszeichnung ist eigentlich. Aber das spielt halt in dieser Pyramide keine große Rolle, sondern ganz viele versuchen halt ein großes Gewächs zu machen und vielen gelingt es dann eben auch nicht in dieser Konsequenz und das verwässert natürlich sehr viel, weil stell dir vor, du bist jetzt ein Weinhändler in Ontario, und du möchtest jetzt irgendwie die besten deutschen Weine kennenlernen und dann bestellst du dir mal ein paar sogenannte große Gewächse, hast aber jetzt eher so die einfacheren großen Gewächse gekauft und denkst dann, okay, das ist ja, das verstehe ich jetzt nicht. Das sind ja jetzt keine so außerordentlichen Weine, ja. Also warum heißen die denn jetzt so, ne? Also der deutsche Weinbau scheint ja nicht so viel zu können, dann lasse ich das mal lieber. So, also überspitzt gesagt, ja, ne? Ja.
Aber warum nennen die es dann großes Gewächs? Also wenn du das merkst, merken die das doch auch.
Ja, ja, klar merken die das auch. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dieser VDP ist erwachsen aus dem oder gewachsen aus dem Verband der Naturweinerzeuger. Die haben sich irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Die haben also eine lange Tradition und es gibt halt viele Weingüter, die seit dieser Zeit im Prinzip in diesem Verband sind. Ja.
Ja.
Die haben sich dann Anfang der 70er umbenannt, eben in Verband der Prädikatsweingüter und die haben halt alle das Recht, ein großes Gewächs zu machen. Also der VDP hat sozusagen eine Lagenkarte entwickelt, also die VDP Untergruppen der einzelnen deutschen Weinbaugebiete, ja.
Mhm.
Die haben gesagt, also zum Beispiel Roter Hang in Nierstein, die Lagen, das sind große Gewächse. Hier Sieversheimer Herkritz von Daniel Wagner vor allen Dingen, ne? Großes Gewächs. Binger Schadachberg, großes Gewächs, beziehungsweise, ich habe es jetzt nicht präzise formuliert, große Lage. Also das ist eine Lage, aus der große Gewächse entstehen können.
Ja.
Und wenn ich jetzt ein Weingut bin, was im VDP ist und ich habe halt einen Weinberg in dieser großen Lage, klassifiziert großen Lage, dann kann ich daraus halt ein großes Gewächs machen. Das ist dann mein Ding. Wenn das große Gewächs dann scheiße ist, dann ist das nicht sozusagen nicht das Problem des VDP, sondern mein Problem. Aber es ist natürlich auch ein Problem des VDP, weil es halt sozusagen die Qualität verwässert.
Ja.
Ja.
Welches große oder welche großen Gewächse kannst du denn empfehlen? Also was ist denn wirklich besonders? Was ist rausgestochen? Oder sagen wir, bestell das sofort, leg es weg.
Ja, ich habe es tatsächlich bei mir ja am Ende des zweiten Artikels so nochmal zusammengefasst. Und ich habe die natürlich im Prinzip im Kopf, aber ich wollte jetzt auch keinen verpassen oder vergessen. Also insgesamt war es ja der Jahrgang, im Wesentlichen der Jahrgang 2018, wobei eben auch einige Weine aus 2017 dabei waren, weil halt ein paar der Spitzenweingüter dazu übergehen, ihre besten Weine einfach ein Jahr länger auf der Hefe zu lassen. Ja, also einfach ein Jahr länger im Keller zu lassen, weil sie sagen, der ist eigentlich noch nicht fertig.
Ja.
Der möchte ich gerne nochmal länger, damit er einfach nochmal besser, präziser, wie auch immer wird, tiefer, komplexer.
Mhm.
2018 war ja dieser extrem lange Sommer, heiße Sommer, viel Zucker, teilweise wenig Säure, teilweise Trockenstress, also die Reben hatten einfach zu wenig Wasser, weshalb manche Weine dann auch irgendwie eine komische, bittere Phenolik hatten, die sozusagen schon mal so ein bisschen hinten rübergefallen sind. Bestimmte Weinbaugebiete hatten bestimmte Qualitäten. Die Mosel insgesamt war recht süß. Die Nahe fand ich auch recht süß. An der Mosel fand ich am besten.
Das wird nicht besser, oder? Das wird jetzt immer süßer wegen Klimakrise, oder?
Ja, es ist halt. Das ist halt die Frage. Also muss man mal ein bisschen länger verfolgen. 2018 war halt extrem mit der Trockenheit und mit der Länge der Vegetationsperiode. Ich meine, es sind schon viele gute Weine entstanden, aber bei den meisten Weinen hatte ich so das Gefühl, das hatte ich irgendwie auch schon mal besser im Glas.
Mhm.
Ne? Also ich fand von der Mosel beeindruckend, also wirklich toll, von Otegrafen.
Ja.
Bockstein und Altenberg. Das war ein Gut von Günther Jauch. Clemens Busch, Marienburg, Riesling und eigentlich auch ganz schön einige Weine von Hermann Löwenstein.
Sind immer wieder dieselben Namen, oder?
Jein, also ich meine, es gibt ja in der Mosel wirklich sehr, sehr viele Namen, ja. Also
aber das sind Namen, die höre ich oft, zumindest von dir.
Losen. Wer neu dabei ist, also wer recht frisch aufgenommen wurde in den VDP, ist Weingut Knebel.
Mhm.
Ist auch an der Terrassenmosel. Und die beiden Weine waren toll, vor allem der Knebel Röttgen. Also Röttgen, großes Gewächs von Knebel, war eines meiner, oder das Highlight vielleicht an der Mosel, weil das einfach auch noch ein junger, also ein so jung ist der Winzer jetzt auch nicht mehr und man weiß eigentlich auch schon seit ein paar Jahren, dass er wirklich gute Weine macht, aber er ist halt neu im VDP.
Das sind dann aber alles so 40-Euro Flaschen und aufwärts, ne?
Jein, ich weiß jetzt gar nicht, ja, so mehr oder weniger schon, aber ich glaube, dass Knebel-Röttgen, also jetzt wahrscheinlich auch gerade, weil er noch recht frisch im VDP ist, wird es wahrscheinlich so.
Ich guck mal gerade. Googeln während der Sendung, das geht
doch
gar nicht.
Doch, doch, 43. Ja. 45, genau, so. Ja, dann nahe, im Prinzip auch klassisch irgendwie Dönhoff, ne? Hermannshöhle. Mhm. Kaufempfehlung, Schloss Gudiel, das ist eigentlich gar kein Weingut, mit dem ich persönlich so in den letzten Jahren warm geworden bin, aber Schloss Gudiel Burgberg 2018 war ein toller Wein, würde ich als Kaufempfehlung sagen. Und dann Johann Baptist Schäfer, das ist so ein bisschen, wenn man so will, an der Nahe so ein bisschen noch aus der zweiten Reihe, also es ist noch nicht so teuer wie Dönhoff und Diel. Schäfer Goldloch Riesling 2018 fand ich sehr schön. Rheingau, Weil, Greffenberg, das ist ja sozusagen, der macht es zum Beispiel, finde ich, richtig. Der hat Turmberg und Greffenberg und er macht aber von diesen beiden Weinbergen, von denen man beide als großes Gewächs verkaufen könnte, macht er nur ein einziges großes Gewächs, ja, den Greffenberg. Das ist sozusagen der Grand Cru vom Weil. Der Turmberg ist Premier Cru von Weil und das finde ich super, weil die anderen, also Dönhoff zum Beispiel, hat glaube ich mittlerweile 6 große Gewächse, ja. Kann man machen, finde ich aber einfach zu viel.
Ist ja schwierig, weil du willst ja auch als Kunde, also ich weiß halt, ne, also großes Gewächs, Herkretz. So. Mhm. Wagner Stempel Herkretz. Das habe ich einfach im Kopf. Und wenn es dann auf einmal 6 sind, wird es halt schwierig. Also ich finde das schwierig.
Ja. Ja, genau. Bei Weil weißt du einfach Greffenberg, das ist die Toplage, trocken. Turmberg ist da drunter. Ist eigentlich das Schnäppchen, weil Turmberg ist auch super, aber ist natürlich günstiger als der Greffenberg. Greffenberg war 2018 wieder toll. Weingut Künstler ist ein Weingut, was ich, deren Weine ich normalerweise nicht so besonders mag, weil die mal meistens zu üppig sind. Und ausgerechnet in diesem üppigen Jahrgang haben die aber sehr schöne, straffe Weine gemacht.
Ach.
Weißerd, großes Gewächs, Riesling 2018 fand ich sehr schön. Und dann gibt's ein Weingut, das heißt Fritz Allendorf. Das ist so ein Weingut, das in den letzten Jahren immer weiter sozusagen nach vorne gerückt ist, die eine schön konsequente Arbeit machen. Fritz Allendorf, Berg Roseneck, Riesling 2018, der wird wahrscheinlich noch nicht bei 40 Euro liegen, der
was,
wird noch
drunter liegen. Was ganz witzig ist, wo du Künstler sagst, mir hatte vor, ich weiß gar nicht, ist schon irgendwann Anfang des Sommers, also oder Spätfrühling oder wie man noch so immer nennt, hat mir jemand, und ich hasse das, unverlangt eine Kiste Wein geschickt. Das ist total süß und ich freue mich total drüber und sowas, aber das ist, liebe Leute, falls ihr sowas vorhabt, besprecht es vorher mit mir, weil ich bin oft nicht in Berlin, ich bin oft nicht in der Lage, zur Packstation zu fahren, das abzuholen und sonst wie das ist. Und wenn ich dann dahin fahre, kann es sein, dass ich mit dem Fahrrad da bin und da habe ich keinen Gepäckträger und so weiter und so fort. Jedenfalls hat er mir einen Karton Künstlerweine geschickt.
Okay.
Ich hoffe, du hörst gerade zu, Alexander. Ich habe, da waren 5 Weiße und ein Roter waren drin und ich habe die Weißen jetzt alle durch.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, das sind schöne Weine. Aber die sind ein bisschen üppig.
Ja.
Ja, also das fand ich jetzt ganz lustig. Also das war genau mein Gedanke. Ich habe immer gedacht so, ja, nicht schlecht, aber irgendwie ein bisschen so, der will ein bisschen viel. Und zwar nicht im Sinne von so wie so ein Craftbier, so, da muss man jetzt drüber reden, sondern der ist ein bisschen laut. So, ja.
Ja, genau.
Also nicht schlecht, aber jetzt nicht, wo ich hinterher rennen würde, ja.
Genau, das war jetzt 2018, war es interessanterweise wirklich, also deswegen kaufe ich mir sowas eigentlich nicht, aber ich fand es in 2018 gelungen, weil also ein paar, der hatte jetzt auch 3 oder 4 oder 5 sogar mit dabei, 2 waren mir dann auch wieder zu üppig und ein bisschen zu süß, aber weiß er zum Beispiel und noch ein anderer, die waren deutlich straffer und die waren wirklich gelungen.
Und man muss auch sehen, dass
ich gerade nochmal nachgeguckt, irgendwie Rüdesheimer Berg Großeneck, das kostet so um die 27 Euro.
Ach, das geht aber, ja.
Ja, es geht, genau. So, was ich besonders hervorgehoben habe, weil es bei den meisten Leuten immer hinten rüberfällt, weil sie es im Zweifelsfall gar nicht mehr probieren, das ging mir in den letzten Jahren manchmal auch so, Württemberg. Württemberg hat mit Schneidmann, Beurer, Aldinger und noch ein paar anderen, Ellwanger zum Beispiel, wirklich mittlerweile Top-Winzer am Start. Und gerade bei Rieslingen tauchen sie bei den meisten Leuten gar nicht auf, weil die denken in Württemberg, ja, das ist irgendwie Trollinger, Limberger, vielleicht noch Spätburgunder, aber Riesling, komisch,
ja. Kennt ihr keiner.
Genau, kennt ja keiner. Aber Schneidmann und Beurer vor allen Dingen. Schneidmann Götzenberg Riesling 2017, also ne, aus dem Jahr davor, die haben den wirklich auch so lange auf der Hilfe gelassen. Und Beurer Pulvermecher, Berge heißt der, großes Gewächs, Riesling 2017, super, super Weine. Super Weine. Werde ich auch nochmal in einem der nächsten Sonntags-Podcasts bei mir besprechen, weil ich die einfach nochmal irgendwie hervorheben möchte.
Okay.
Genau. Franken, Rudolf Fürst, das ist das Weingut, wo der Nico Brandner gearbeitet hat oder seine Ausbildung gemacht hat. Zent Grafenberg Riesling fand ich toll. Zenthof Luckert, Silvaner Maustal. Dann von Rudolf Fürst, der ist eigentlich bekannt für seine Spätburgunder. Spätburgunder Hunsrück 2017 war zum Niederknien schön, wirklich, aber es ist sehr teuer und nur in homöopathischen Dosen gemacht. Und dann noch von Benedikt Baltes, auch aus dem Hunsrück, der Spätburgunder 2017.
Benedikt ist also ja sowieso Gott.
Wer schon, also, genau, wer schon dabei war. Bei Benedikt Baltes gibt es eine große Änderung. Der zieht an die A, der hat im Prinzip seine Anteile an seinem eigenen Weingut verkauft.
Guter Gott, ist das gut oder ist das schlecht?
Naja, er hat die Julia Bertram an seiner Seite, die ja mit der er zusammen schon die A-Weine macht. Mhm. Die sind toll. Er hat ein Kind bekommen. Er ist selber von der A. Also sie sind beide von der A. Und sie haben sich gesagt, wir bleiben jetzt an der A. Das ist irgendwie die ganze Zeit zwischen A und Franken hin und her zu pendeln, ist der Wahnsinn. Mhm. Und er hat schweren Herzens gesagt, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Also
das war Stadt Klingenberg, was er jetzt aufgibt dann.
Genau. Also er gibt Klingenberg auf, er macht noch, also er arbeitet als Berater noch weiter, er steht denen noch zur Seite für die nächsten Jahre, aber das hat sich schon umbenannt und er hat seine Anteile verkauft und macht jetzt zusammen mit Julia die Aalweine. Und das
unter ist welchem
schon,
Namen?
Schon, also im Moment noch Julia Bertram. Ich weiß
okay.
nicht, also das weiß ich jetzt nicht, ob sie es ändern wollen, aber ich denke schon, dass sie es ändern werden. Aber also Klingenberg ist halt sozusagen mehr oder weniger vorbei. Mhm. Was natürlich auch schade ist, weil er da einen sehr, sehr konsequenten Job gemacht hat, gerade in Bezug auf biologischen Anbau, Permakultur. Ich meine, ich glaube, so konsequent, wie der im Weinberg gearbeitet hat oder das Team, machen das nur ganz wenige.
Da sind halt auch echt, da ist wirklich richtig geiles Zeug rausgefallen, muss man echt mal sagen. Konnte man wirklich blind kaufen, was der gemacht hat. Ja,
ja. Genau.
Ja. Hoffentlich gelingt ihm das auch mit dem anderen Berg. Also, aber
ja, also ich meine, die A-Weine, ich finde, die Weine von Julia Bertram sind mittlerweile das Beste, was es an der A gibt.
Das ist, warum hatten wir das noch nie?
Ja, hatten wir das noch nie?
Ich habe ja den Überblick vergessen.
Ja, müssen wir mal gucken. Können wir mal machen. Ich war von den A-Weinen jetzt bei der großen Gewächsprobe auch wirklich sehr enttäuscht. Das ist einfach nicht gut, was die da machen. Das ist zu viel Holz, zu plump. Echt von gestern. Das ist echt schlimm. Also teilweise echt schlimm. Ja, und
wie kommt das, dass das bei denen nicht ankommt? Also dass die
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, weil die Weine von der Julia Bertram, die sind nicht chaptalisiert, was bei Spätburgundern immer noch recht selten ist. Chaptalisiert, also nicht sozusagen der Most nicht aufgezuckert. Also man darf ja seine Weine so ein bisschen aufzuckern, damit man ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Alkohol in die Weine bekommt.
Ja.
Also es ist gerade in kühlen Zonen ist es normal. Also im Burgund ist es auch normal, dass die Winzer sozusagen ein paar Kilo Zucker in den Most schmeißen. Ja?
Mhm.
Das nennt man Chaptalisieren. Und sie chaptalisiert ihre A-Weine gar nicht mehr. Die haben Säure, die haben also Säure und Frische sozusagen, Säure-Frische-Kombination, Saftigkeit, Trinkfluss. Und das, was ich jetzt auch hier bei den großen Gewächsen wieder probiert habe von der A, das war Holz, 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 reife Frucht ins Holz gepackt. Ja, das ist, also es gibt bestimmt Leute, die das mögen, aber ich mag das nicht mehr. Das ist einfach, ja, genau. Ja, dann Rheinhessen nochmal kurz. Im Prinzip Battenfeld Spanier, Riesling Zellerweg am Schwarzen Herrgott. Das ist für mich sowieso eine der geilsten Weine überhaupt, also einer der geilsten Riesling überhaupt aus Deutschland, weil das ist immer wie so ein schwarzes Loch, ja. Das ist irgendwie irgendwas, was das Licht aufsaugt und total viel Energie hat. Irgendwie mysteriös, dunkel, steinig, erdig ist, so gut wie keine Frucht hat und aber trotzdem komplex und voll und es ist für mich ein Mysterium, dieser Wein. Oh. Zellerweg am Schwarzen Herrgott, das ist sozusagen auf der Grenze von Rheinhessen und Pfalz, sehr kalkige Böden und ein absolut faszinierender Wein, müssen wir irgendwann mal machen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt so spektakulär, dass ich fast bereit wäre, mir eine 50-Euro-Flasche Riesling zu bestellen. Aber vielleicht lasse ich das mal. Und
machen wir mal irgendwann.
Du merkst dir das und wenn wir dann irgendwann mit mehreren trinken, legen wir zusammen. Genau.
Genau. Wittmann, Moorstein, Klassiker. Riesling 2018. Wagner-Stempel, Herkretz, Klassiker. Auch
immer noch 2018 gut.
Wieder sehr schön. Ja, okay. Bischel, 100 Gulden. Bischel ist hatten wir auch mal vor längerer Zeit in der Sendung. Das Weingut ist neu aufgenommen worden in den VDP und die machen drei Weine, nämlich den Schadachberg, den Herkretz, weil Wagner Stempel und Bischel, die Bischel-Jungs, die haben so ein bisschen Parzellentausch gemacht. Also Wagner Stempel hat jetzt eine Parzelle am Schadachberg und Schadachberg Gold, ne?
Schadachberg Meisterbrand.
Meisterbrand, genau, kommt direkt in. Genau. Die Bischels haben halt eine Parzelle am Herkretz. Das ist schön, weil wenn man das zusammen probiert, ist es interessant, wie unterschiedlich die Weine dann sind. Aber 100 Gulden ist halt eine sehr kalkreiche Lage. Sehr schöner Wein. Oh ja, und dann Kühling-Gilot, das ist sozusagen Battenfeld-Spanier und Kühling-Gilot, das ist ein Ehepaar. Hans-Oliver Spanier hat eben die kalkreichen Weine sozusagen mitgebracht und Kühling-Gilot hat die Weine in Pettental, also am Roten Hang in Nierstein. So, Gott. So, und jetzt nochmal ganz kurz Pfalz. Das Weingut Rebholz hat einen fantastischen Kastanienbusch gemacht. Kastanienbusch, Großgewächs, Riesling 2018. War, glaube ich, der Riesling, den ich am höchsten überhaupt bewertet habe in der ganzen Verkostung. Kuhn, Schwarzer Herrgott. Achtung, Schwarzer Herrgott. Battenfeld Spanier hat den Zellerweg am Schwarzen Herrgott in Rheinhessen gemacht und Kuhn den Schwarzen Herrgott auf der Pfälzer Seite sozusagen.
Also, wer von beiden ist denn jetzt der Trittbrettfahrer?
Nö, das ist einfach sozusagen diese Weinbergslagen, die erstrecken sich halt genau über die Gebietsgrenze. Und in der Pfalz heißt es Schwarzer Herrgott und in Rheinhessen heißt es Zellerweg am Schwarzen Herrgott.
Okay.
Aber auch der Kuhn war ein sehr schöner Wein. Christmann Idick. Idick ist sozusagen die Toplage von Christmann in der Pfalz. Auch ein Klassiker. Ja. Mhm. Und da gibt's ein Weingut, das heißt Dr. Wehrheim. Das ist nicht so bekannt wie Rebholz vielleicht in dieser Südpfalz, aber die haben auch einen hervorragenden Kastanienbusch gemacht. Und zwar aus einer einzelnen Parzelle im Kastanienbusch. Die nennt sich Köppel, Kastanienbusch Köppel, Riesling 2018. Und wer noch mehr wissen möchte, der muss sich einfach mal durch die zwei Langtexte bei mir im Blog arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, so langsam verliert man hier wirklich den Überblick. Also wer jetzt versucht hat, mitzubestellen, dürfte verloren haben. Weil ich habe es versucht und habe dann irgendwann aufgegeben. Nee.
Geht nicht. Ja. Aber wie gesagt, also das ist halt immer so eine Sache. Ich meine, es gibt dann Leute, die sagen, irgendwie schon im Mai 2018 wird ein Riesenjahrgang. Hat sich dann auch bis in den Mai 2019 gehalten, aber es ist kein großer Jahrgang. Es ist ein guter Jahrgang, aber auch nicht mehr.
Was war denn der letzte große Jahrgang?
Also 2017 war schon sehr gut.
Mhm.
Sehr gut. 2011 vielleicht.
11? So lange ist es her.
Ja. Ja, ne, ja. Also ich sag mal so, die Qualität der Jahrgänge ist bei weitem nicht mehr so, wie sagt man, auseinander, also die gehen nicht mehr so stark auseinander wie früher.
Ah, okay, die sind durchschnittlich besser.
Genau, die sind durchschnittlich besser und die sind durchschnittlich auf einem näheren Niveau.
Das ist gut.
Früher war das viel, viel extremer. Also die Jahrgänge waren viel extremer in ihrer Qualität. Das hat sich viel stärker angenähert. Und in dieser Annäherung gibt's dann eben Jahrgänge, die ein bisschen runterfallen und ein paar Jahrgänge, die einfach ein bisschen stärker sind. Und 2017 war stärker, 2011 war stärker, zum Beispiel.
Aber das ist ja grundsätzlich gut, dass es im Durchschnitt besser wird, weil dann wird's nicht mehr so schwierig, einen schönen Wein spontan zu finden.
Nee, überhaupt kein Problem. Zumal bei den Weingütern, auch die ich jetzt irgendwie vorgelesen habe, da ist es eigentlich in keinem Jahrgang mehr ein Problem, einen guten Wein zu finden. Ja, die sind alle gut. Ja, alle gut.
Schön.
Also mindestens gut. Wenn nicht,
sehr schön.
Finde ich sehr gut. Ja,
ja, finde ich super. Sowas freut mich dann auch wieder irgendwie. Ja.
Also insofern ist der deutsche Weinbau bisher, also jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten 15 Jahren, durchaus ein Gewinnler des Klimawandels, weil das ist Klimawandel.
Mhm.
Das, also diese Nivellierung so ein bisschen der Jahrgangsextreme, das ist Klimawandel. Das hat es vorher nicht gegeben in dieser Form. Ne?
Ja.
Aber die Frage ist halt, ob das nicht jetzt in Zukunft doch sozusagen in einen negativen Bereich ausschlägt, weil es halt mehr
zu trocken, zu lange zu trocken, danach zu lange zu viel Regen.
Genau, zu lange zu
trocken. Das ist ja das Problem. Sagen auch die,
unsere Spätfröste, dann Hagel, immer mehr Hagel, immer mehr Windhosen zum Beispiel. Also in der Pfalz gab es dieses Jahr eben eine Windhose, die eben auch diverse Weinberge geplättet hat. Also solche Dinge, ne? Diese Wetterextreme, die.
Ja, das ist also unser Meteorologe sagte das vor ein paar Wochen und in einer noch nicht veröffentlichten Wissenschaftssendung habe ich heute Morgen eine Arbeit erzählt, wo auch was waren das? Deutsche Forscher waren das. Die haben eine Simulation laufen lassen über die Nordhalbkugel und die sagen, das Wetter wird stabiler, was ich ganz interessant finde. Aber, also es wird extremer wird sowieso, ja. Aber es wird in seiner Extremität stabiler. Das heißt, wir haben nicht mehr 2 Tage Sonne, 1 Tag Regen, 3 Tage Sonne, 2 Tage Regen, sondern wir haben 4 Wochen Sonne, 2 Wochen Regen. So, das heißt, ne, das einzelne Wetter, also Sonnenschein oder Regen, ist stabil und das hält sich auch stabiler, aber es wechselt nicht mehr so oft und das ist vielleicht auch nicht unbedingt gut für Weinbau. Ja,
ja, ja.
Weil, weißt du, so kurz bevor es dir alles verdorrt ist, gibt's dann 2 Wochen Starkregen oder irgendwie sowas, dann kannst du dann auch nichts mit anfangen mehr. Ja.
Ja.
Mal gucken, wie sich das auswirkt. Also und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie sich das auch vor allen Dingen oft auf südlichere Weinbauregionen auswirkt. Weil die müssen ja richtige Probleme kriegen, die ernten dann ja nur noch Marmelade irgendwann.
Tatsächlich habe ich ja ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Ich bin ja jetzt 3 Jahre hintereinander vom australischen Weinbauverband eingeladen worden, nach Australien zu kommen. Ich habe jetzt zugesagt.
Ja.
Obwohl ich es irgendwie einigermaßen absurd finde, für 2 Wochen nach Australien zu fliegen. Ne? Also
ja.
Ja. Genau. Aber ich habe jetzt doch gesagt, okay, ich mache das, weil ich genau das auch nochmal für mich klarer haben möchte.
Mhm.
Ja, das kostet mich jetzt irgendwie 240 Euro bei Atmosphäre, das ist halt schon eine Menge, was da rausbläst. Ne?
Klar.
Diese 2 Wochen.
Ja.
Aber ich habe mir das jetzt einfach gesagt. Ich habe jetzt die Chance, da nochmal hin und das mache ich einmal und nie wieder. Aber ich möchte einfach nochmal da auch klarer kriegen, wie gehen die damit um, was passiert da, wie verändert sich das? Ich meine, die hatten eben jetzt im letzten Januar 50 Grad im Schatten, da sind die Koalas aus den Bäumen gefallen. Ja, während auf der anderen Seite Australiens, also oben im Norden, irgendwie ist Starkregen und Überschwemmung
gab,
hatten die unten im Süden halt 50 Grad im Schatten. Ja, ich meine, das ist ja lebensfeindlich mittlerweile. Ja. Es gibt keine Versicherung mehr, die dir irgendwie eine Feuerversicherung verkaufen würde. Mhm. Das gibt's alles nicht mehr. Und die müssen irgendwie damit klarkommen. Und wenn man sich wenn man im Hinterkopf hat, dass eine Flasche Wein, die Erzeugung einer Flasche Wein zwischen 600 und 1000 Liter Wasser benötigt. Ja.
Grundsätzlich also auch bei uns.
Ja, ja. Aber bei uns ist es kein Problem, ja, weil
wir haben Wasser.
Wir haben halt meistens Wasser. Aber im Sommer in der Pfalz jetzt gab es auch schon Wochen, wo die kein Wasser mehr hatten. Ja, also ja, wo die eben auch mit sozusagen an die Feuer, wie heißen die?
Was?
Ja, Feuerwehr,
Hydranten, okay.
Hydranten
Feuerwehr, Dinger.
Ja.
Leiter, Drehleiterwagen. Mussten,
um Wasser in die Weinberge zu kriegen. Und das Ganze jetzt in Australien. Das hat zur Folge, dass das Grundwasser fällt, dass die Flüsse versalzen,
ja,
weil natürlich der Weinbau durchaus ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, ja. Aber das ist, ja, und dann hatten die vor Jahren schon auch in Australien selber die Diskussion, die brauchen 1000 Liter Wasser für eine Flasche Yellowtail, die für $2 im Supermarkt verkauft wird.
Das geht halt nicht, ne?
Nee, genau. Genau, das geht halt nicht. Ne?
Da kommen,
das ist halt auch so ein Rädchen im gesamten System.
Was ich so heftig finde daran ist.
Ja, ich meine, das ist absurd, dass wir das bisher gemacht haben. Ich meine, das ist
die Einschläge irre. Kommen jetzt ja halt näher.
Ja, ja, ja.
Also,
das war drastisch.
Drastisch. Gleichzeitig ja, sitzen wir aber da.
Ja.
Und trinken halt, keine Ahnung, 2006er Bordeaux und bilden uns ein, die Welt wäre in Ordnung, weil sie 2006 noch in Ordnung Jahre war, weil die Einschläge da noch nicht so nah gekommen sind.
Ja, komm,
das finde ich schon faszinierend.
Wir bilden uns das nicht mehr ein.
Irgendwie schon, oder? Also ich meine, bei aller CO2-Kompensation, die man so leistet und sich so leistet, was mir auch, das ist ja eigentlich auch der Witz daran, das muss ich das ja auch leisten können. Bei aller CO2-Kompensation, die wir uns so leisten, wir haben Automobile, eigentlich darf man das nicht mehr. Ne? Und das ist,
ja. Aber deswegen, also ich meine, zumindest, also wenn ich jetzt für mich spreche, dann überlege ich mir tatsächlich mittlerweile, dass also eigentlich jeden Schritt, den ich tue, wenn ich ja, sozusagen Ressourcen verbrauche oder Geld ausgebe, ob ich das optimieren kann oder ob ich das lassen kann oder was auch ja, immer.
Was ganz witzig ist, der Verbrauch meines ja, Autos, den rechne ich in Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer.
Ja.
Das ist irgendwie ganz lustig. Also mein Kraftroller und mein Pkw, ich weiß halt, wie viel Kilogramm CO2 die pro 100 Kilometer machen.
Ja.
Das ist ein ganz witziger Bewusstseinswandel dann auch
letztes Jahr. Ja, eben, genau. Und wir haben uns im letzten Jahr im Mai, als uns der Touran kaputt gegangen ja, ist, unglücklicherweise, wir haben auch alles durchgerechnet. Was ist jetzt irgendwie die beste Möglichkeit? Also wie kommen wir klar? Ja. Und letztlich sind wir dann halt bei einem Ergebnis gelandet, aber es war kein leichtes Ergebnis. Und auch kein so überzeugendes Ergebnis, aber es gab halt keine guten Alternativen. Weil wir uns dann doch ein Auto gekauft haben zu einer Zeit, wo irgendwie sozusagen alles im Umbruch ist.
Ja, ja, und dann kaufst du dir einen Neuwagen, der in Diesel, wahrscheinlich hast du einen Diesel oder einen Benziner, eins von beiden.
Nee, ein Diesel 6, ja. 6er,
also 90er. Also ein Verbrenner halt, und dann kaufst du dir einen nagelneuen, genau. weil es irgendwie die wirtschaftlich sinnvollste Entscheidung ist, kaufst du dir einen nagelneuen Verbrenner, von dem ja, du weißt, ja scheiße, den habe ich jetzt 15 Jahre.
Ja.
Und das ist irgendwie das Ärgerliche daran, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es in 3 Jahren ordentliche elektrische oder sowas Ähnliches gibt,
genau,
die ist ja sehr groß.
Aber
wir kommen da nicht aus Deutschland, aber
wo wir das Auto kaufen wollten, gab es halt keine.
Nö, da, ja, zumindest nicht für eine 5-köpfige Familie. Ja.
Nee, und vor allen Dingen keinen Wagen, den du irgendwie innerhalb eines Jahres bekommen hättest.
Na, so Renault Zoe oder sowas schon, aber ja, das ist halt ein Auto für zwei Leute, das geht halt nicht.
Ja, genau, ja, das ist. Genau. Aber dafür fahre ich jetzt den Skoda, den wir jetzt haben, fahre ich tatsächlich mit 4,5 Litern etwa. Ne?
4,5?
Ja.
Das ist echt ja, wenig.
4,5 Liter Diesel, untertourig und ja, vergleichsweise langsam auf der Autobahn.
Ja, untertourig fahre ich auch, aber also unter 5,6 bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
Ja.
Aber ich habe auch mehr Wind.
Doch, das schaffe ich. Und das, also es ist auch eine realistische Anzeige. Also ich habe es durchgerechnet und es funktioniert. 4,5 Liter auf cool, der Autobahn funktioniert mit dem Wagen und das ist schon gut. Ja. Ja. Yeah, aber das ist, ja, genau. Also das mache ich jetzt in Australien. Ich werde das mal so ein bisschen recherchieren. Ende Oktober, Anfang November.
Das, aber 14 Tage Australien und die zahlen das? Gott.
Ja, ja.
Ich habe den falschen Job. Nee, habe ich nicht.
Ja.
Ist schon geil so.
Ja, ja, ist schon okay so, ne?
Sag mal, wie lange labern wir denn eigentlich jetzt schon?
Ja.
Krass.
Ja, ja.
Irgendwann müssen wir mal das Publikum ausschließen, einfach so aus. Oder wir machen den Stream aus und verkaufen das dann als Bonusmaterial oder sowas. Auch nicht.
Okay. Ich weiß nicht, das ist ja so, weißt du, ich meine, jetzt auch mit Südtirol, die hatten uns ein super schönes Hotel gebucht.
Ja.
Für diese Reise, aber ich war eigentlich gar nicht da, außer zum Schlafen. Ja? Das heißt, wir hatten ein Programm von morgens 8, das heißt, ich bin irgendwie um 6 aufgestanden, weil ich noch arbeiten musste. Dann das Einzige, was ich genutzt habe, war das Schwimmbad dort, dann bin ich schwimmen gegangen, kurz gefrühstückt, dann ging es auch schon los und dann war ich irgendwann um 11, halb 12 war ich wieder da und den ganzen Tag hatte ich Programm, ja. Von Freitag bis Sonntag und dann hatten die mir irgendwie eine Reise gebucht, sodass ich irgendwie am Sonntag um 12:30 wieder im Hotel war und um 4 aber leider wieder aufstehen musste.
Ja.
Ja. So. Also es ist spannend, es ist auch schön, aber es ist halt auch immer anstrengend. Das ist halt, ne, das ist kein Urlaub oder
nee,
so.
Nee, absolut
ist einfach,
nicht.
Ja. Ne, es ist irgendwie eine Fortbildung.
Das denke ich halt auch immer, wenn ich.
Also für mich ist es eine Fortbildung. Ja. Und genau, und Fortbildungen sind halt jetzt nicht ohne, ne?
Das ist bei mir genauso. Ich bin ja zweimal im Jahr jeweils eine Woche in Bayern unterwegs, Podcasts aufnehmen. Und denke auch jedes Mal so, ach geil, irgendwie schön, Allgäu, ja, Alpenwiese, tralala, das ist total schön. Am Ende mache ich nix. Also am Ende fahre ich von A nach B, nehme Sendungen auf, gehe vielleicht nochmal ins Wirtshaus was essen, dreh mir 2 Bier rein und geh pennen.
Ja.
Und jedes Mal denke ich aber vorher so, hey, das ist ja so ähnlich wie Urlaub. Urlaub machen, wo andere arbeiten oder andersrum. Nee, ist halt nicht. Nee. Total ärgerlich.
Ja. Und ich meine, Australien, das ist, weißt du, 24 Stunden hinfliegen.
Ja, oh Gott.
Ja, dann habe ich eine Woche Spaß mit Jetlag.
Und vor allen Dingen, weder sind deine Beine kurz, noch ist dein Arsch schmal. Und Business werden sie dir nicht bezahlen, ne?
Nee, die hatten mir in Neuseeland, hatten die mir dieses Upgrade von Premium
Economy. Premium Economy, ah, das ist
ja,
gut.
Ja, das war toll, das war super.
Das hatte ich auch mal vor 15 Jahren.
Weil ich sozusagen tatsächlich versucht habe, meine Reise so CO2 zu optimieren, dass ich jetzt mit Emirates von Hamburg nach Dubai und von Dubai nach Melbourne fliege. Mhm. Die hatten mir nämlich angeboten, von Hamburg nach Zürich, von Zürich nach Hongkong und von Hongkong nach Melbourne zu fliegen, was halt viel mehr CO2 verbraucht mit dieser ganzen Landung und so weiter und du noch länger unterwegs bist. Da hätte ich ja Premium Economy haben können, das hätte ich aber drauf zahlen müssen, das hätte irgendwie ein Schweinegeld gekostet. Nee, ich habe jetzt bei Emirates, die haben gar kein Premium Economy, aber ich glaube, die Economy-Klasse ist an sich schon besser als bei den meisten anderen.
Kann gut sein,
jetzt,
ja.
Ich habe mir jetzt irgendwie für $70 pro Flug
Notausgang geklickt.
Genau, Notausgang.
Ja. Kann gut sein, dass sie besser sind. Also ich bin 2010 war mein letzter Langstreckenflug. Da bin ich mit Thai Airways geflogen. Und da war die Economy-Klasse auch wesentlich geräumiger als alles, was ich jemals in einer europäischen Airline gesehen hätte. Ja. Wie hast du das gemacht, das CO2 zu optimieren? Gibt es da eine Webseite, die das automatisch macht?
Na, du kannst bei Atmosphäre, kannst du ja die Flüge eingeben.
Ja.
Und dann rechnen die dir das aus.
Ja, klar, also okay, so zu Fuß.
Und wenn du jetzt diese Zwischenziele eingibst und so, und die, ich hätte jetzt gewusst, mit welcher Airline fliege ich, mit welchem Maschinentyp fliege ich, wie oft, also wo lande ich zwischen, dann rechnen die das aus. Und wenn du dann dagegen rechnest, dass du halt statt dreimal landen, nur einmal landen, zwischenlanden hast, dann hast du halt recht schnell einen deutlich besseren Fußabdruck.
Ja, klar, wenn das Ding einmal oben ist, dann So, komm, lass mal langsam mal hier.
Ja,
ne?
Ja, genau.
So, nächste Sendung ist am 23. Oktober.
Ja, also wir müssen einfach wieder mal was mit Italien machen, weil das ja unser Thema noch
ein bisschen ist. Stimmt, das ist jetzt Italienjahr.
Ja, aber es, ja, genau, Italienjahr. Ich denke mal Toskana, aber ich weiß noch nicht genau was.
Toskana ist super. Here no pizza. Wir waren vor 2 Jahren oder so, waren wir in Florenz.
Ja.
Und da gab es so ein Restaurant, so ein Feinkostladen, Schrägstrich Restaurant, da gab es auch nur 2 Gerichte, so, ne, irgendwie. Und ein Riesenschild, here no pizza, if you want pizza, go to Napoli. Das ist sehr schön. Ach, da würde ich auch gerne nochmal hin nach Florenz. Ich würde so überall so gerne nochmal hin, naja.
Ja.
Ja, was habe ich gesagt, wenn die nächste Sendung ist? 23. Oktober. Schalten Sie auch wieder ein, wenn Sie am 23. Oktober Wolfram Siebeck sagen hören.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Franc. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Tschüss, Christoph.
Tschüss, Holger.
Und tschüss, Publikum. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja. Ist eigentlich noch jemand da?
Weiß nicht. Also im Stream haben wir über den Lauf der Sendung 50% der Hörerschaft verloren, habe ich gesehen.
Ja.
Aber das ist normal. Das ist bei Spotify auch so. Am Ende ist es nur noch die Hälfte über.
Was ich übrigens noch sagen wollte, der Weinhändler Vino Central, wo man jetzt die Weine, wo wir die Weine herbekommen haben.
Ja, ich mach mal das Outro ein bisschen leiser, ja.
Genau, der hatte auch relativ viele Sachen aus Griechenland, Georgien, Slowenien, ich weiß gar nicht, ob Serbien, auf jeden Fall aus dieser ganzen Zone, und da müssen wir auch unbedingt mal zwei, drei Sender und was machen, finde ich.
Ja, geil, ja, sehr gute Idee. Ja. Jetzt ist das Outro zu Ende, was machen wir denn jetzt?
Ja, tschüss.
Gehen wir einfach nach Hause. Ne?
Tschüss.
Tschüss.
Ja, genau. Ciao.